Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Wir sind uns einmal kurz vorher in München mal begegnet.
Ja, wahrscheinlich beim DLD oder genau. In so einer Konferenz.
Bei unserem, irgendeinem BND?
Beim BND damals wurden wir beide vernommen.
Das wollten wir doch nicht verraten, aber das wollten wir auch Jochen.
Es gab diese Cracker-Sache, die ist nochmal zurückgekommen.
Ja
nochmal
aber jetzt mal Schluss mit lustig, Mr. das muss Pokémon. Geschnitten werden.
Krass. Also wir reden später über die Outtakes.
Können wir bitte, also gut, wir kennen ja die Produzentin dieses...
Also es war ein sehr nettes Gespräch, aber ich kann kein Wort davon frei.
Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE. Und heute ist hoher Besuch hier im Haus. Es ist eine ganz besondere Folge heute. Erstens haben wir zum ersten Mal zwei Gäste gleichzeitig. Das gab es noch nie in der langjährigen Historie dieses Podcasts. Ist das noch niemals vorgekommen. Deswegen ist das sehr, sehr aufregend. Und gleichzeitig sind es die beiden Moderatoren und Stimmen hinter einem der erfolgreichsten und besten Podcasts in der deutschen Podcast-Szene. Sie haben den Interview-Podcast auf ein neues Level gehoben, indem sie ihn der Unendlichkeit anheimgegeben haben, falls das Deutsch sein sollte. Und ich freue mich wahnsinnig.
In die ewigen Jagdgründe, oder habe ich jetzt gerade gedacht?
Den ewigen Jagdgründen überlassen haben. Ich freue mich tierisch, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen, Jochen Wegner und Christoph Arment von Alles Gesagt.
Hallo.
Danke, dass wir eingeladen wurden.
Na, ich freue mich total. Ihr seid ja auch, ich habe jetzt zu jedem von euch sehr viele Infos gesammelt. Mhm. Ich weiß ja, dass ihr das immer bei Alles Gesagt sagt, ihr immer, dass ihr da ein Rechercheteam habt und auch immer eine Umfeldrecherche macht.
Mhm. Bitte nicht.
Nein, bitte nicht.
Na, also meine Umfeldrecherche, kann ich euch gleich sagen, heißt Maria Bokelberg, die mir einfach alles über euch beide erzählt hat. Ich weiß wahrscheinlich mehr über euch als ihr selber, würde ich behaupten.
Glaube ich mittlerweile auch. Oder?
Ja, es gab Phasen, da sahen wir, sah ich euch öfter als meine Beziehung, das weiß ich noch. Gab mal so, weil wir saßen hier in diesem Raum, wo wir jetzt sind, saßen wir ja wirklich Tage.
Nächte sogar. Und als ich jetzt zum ersten Mal nach anderthalb Jahren wieder hier in diesen Raum reingegangen bin, war so überwältigt.
Ja.
Ja, oder? Es war so, wie hieß es bei Falco, Coming Home.
Oh, Genie Part 2.
Ja, also es war wirklich ein ganz merkwürdiges und schönes Gefühl und dann wieder hier zu sein. Und ich meine, wir hoffen ja, dass wir demnächst wieder öfter da sein können. Aber da merkt man mal, was dieser Ort für einen bedeutet, oder?
Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, dass wir früher hier aufgenommen haben und hoffentlich bald wieder aufnehmen werden. Ich bin die Straße hochgefahren hier, die wir immer nachts, wenn diese Aufnahme vorbei war, um 3 oder so, noch gemeinsam hinuntergegangen sind, eine Stunde und nochmal den Tag haben Revue passieren lassen.
Das hast du sehr schön formuliert.
Nicht wahr? Und dann haben uns immer an derselben Stelle getrennt. Ich habe verzweifelt ein Auto gesucht, in das ich einsteigen kann. Du bist eben am Horizont verschwunden.
Ja, ich bin du bist dann weiter nach Osten. Osten und ich bin in den Westen, so wie das ist in Berlin.
Ja.
Ich hoffe, dass diese Nächte wiederkommen.
Ja, bald.
Schon, oder?
Man muss das ja wissen, hier in diesem Zimmer wurden immer die ganzen Alles-Gesagt-Sachen aufgenommen. Es war auch immer so, dass, wie ihr ja schon erwähnt habt, manchmal geht das bis tief in die Nacht und ich musste mich dann immer reinschleichen, weil ich hier ja auch wohne, in diesen Räumen, und musste mich so ins Bad schleichen und dann irgendwie
Guck mal, Christoph, da ist schon wieder dieser Mann.
es gab auch Gästinnen, die sehr begeistert waren.
Einmal ist dieser Mann reingekommen und dann waren wir so plötzlich
nichts.
Ja. Ich habe auch lustigerweise, das kann man vielleicht mal erzählen, Herbert Grönemeyer war mal hier, das war ja auch eine sehr schöne Sendung, der ist ja auch ein guter Typ irgendwie und dem habe ich dann, ich bin dann nach der Aufnahme dazugekommen und habe mich gefreut, ihn wiederzusehen, weil ich den bei Viva am Anfang auch öfters mal getroffen habe und so. Der wollte sogar auch mal meine Band, Demos von meiner Band haben,
Nein.
weil er überlegt hat,
sie zu sein,
eine Fritten- und Bierplatte zu machen, naja genau. Und dann war er hier und dann habe ich mich so gefreut, ihn wiederzusehen, habe ihm mein Buch geschenkt, das ich über Popmusik geschrieben habe. Und habe ihm gesagt, ja, ich habe ja auch über dich geschrieben. Und hat er auch kurz geblättert und dann gesagt, ja, stimmt, das Lied, irgendwie ganz cool und so. Und dann ist er gefahren, mir ist dann viel später eingefallen, ich habe es dann nochmal nachgelesen, dass ich in dem Buch geschrieben habe, ja, heute berührt er mich nicht mehr so.
Ja, man, ja, also das war jetzt was. Sehr unaufmerksam.
Hast du mir echt verscherzt, Herbert, irgendwie. Ich glaube, er hat das, ich würde das, glaube ich, als Affront empfinden, wenn mir jemand ein Buch mit so einem Absatz schenkt.
Ja, meinst du, er hat nochmal reingeguckt?
Ich hoffe nicht. Das könnte mein Glück sein.
Könnte deine Rettung sein.
Ja, das könnte meine Rettung sein. Wir wollen ja immer, dass es den Leuten so gut wie möglich geht bei uns hier in der Nils-Burkeberg-Erfahrung und haben dann jetzt gedacht, wenn wir schon das Original alles gesagt Team hier haben, dann müssen wir das auch ein bisschen nachempfinden. Und da haben wir hier eine kleine Käseplatte hingestellt. Französische Köstlichkeiten, hier toll. Baguette, Morbier.
Es gibt Käse. Comté, mein Lieblingskäse.
Der älteste Comté, den wir da hatten.
Und fließender Käse für meinen Laptop.
Viele Monate, ja, der deinen Laptop wieder retten kann. Ja. Uli Wickert ist ja immer noch stolz darauf, dass er deinen Laptop...
Das war auch wirklich toll, ja.
Ich konnte das ja selber gar nicht glauben. Ich weiß nicht, das war ja bei der Live-Aufzeichnung von dem zweiten Auftritt von Uli Wickert bei Alles Gesagt. Mhm. Und ich habe Jochen eigentlich nie blass erlebt bisher, in all diesen vielen Stunden und Tagen. Aber na, du warst kurz, wirklich, ich sah dein Gesicht konsterniert.
Naja, meine komplette Vorbereitung war auf diesem Rechner und der ist kollabiert wegen eines fließenden Käses, den du mitgebracht hattest, der so flüssig war, dass er das Trackpad gekillt hat. Gott sei Dank ist er nicht in die Tastatur geflossen. Und dann hat Wickert irgendwann gesagt, nehmen Sie doch einen Schluck Rotwein, alter Trick oder so.
Ja, ja.
Und dann 1400 Leute im Saal oder sowas.
Kicher,
na gut, ich putz mal. Und dann ging das wieder, das Ding.
Ah.
Also der Alkohol löst irgendwie das Fett, also Lipophil auf und dann ging es auf jeden Fall wieder.
Verstehe.
Und dann konnte ich weitermachen.
Sonst ich dachte, hätte ich es sonst in Reis gelegt oder was man immer macht, wenn Laptop nicht mehr geht.
Reis?
Ah, ja.
Wenn da Wasser reinkommt.
Achso. Das geht ja bei Käse vielleicht auch. Reis bindet ja auch oder, Käse.
Ja.
Aber Rotwein war besser jedenfalls. Erzählt Uli Wickert immer jedes Mal, wenn ich jetzt Uli Wickert irgendwo mal über den Weg laufe oder sehe, sagt, grüßen Sie mal den Kollegen, dass ich seinen Laptop damals mit Käse gerettet habe.
Legendär.
Ja, da hast du den guten Camembert irgendwie auf dem Laptop.
Es war
noch flüssiger, oder?
Ja,
so. Also aber ich dachte, es wäre so flüssig geworden, weil es so heiß war.
Nee.
Der war schon flüssig.
Wir hatten den Käse von einem Käsespezialisten irgendwo aus Freiburg oder so.
Den hast du besorgt.
Ja, den ich organisiert hatte, weil wir gehört hatten, dass er ein alter Freund war von Uli Wickert, der als er Käsemeister in Paris und so weiter.
Ja.
Und der hatte uns, glaube ich, weiß ich nicht, 10 verschiedene Sorten und eben auch die Lieblingssorten von Uli Wickert und die sind natürlich diese ganz weichen.
Ja.
Also die so zerlaufen schon, wenn man sie anschaut.
Es gibt ja auch diesen ich glaube, auf Sardinien diesen Käse, diesen Casumisu heißt der, glaube ich, der so, da holt man so einen Käse, ist glaube ich meistens ein Pecorino, ein weicher Pecorino, den die kaufen am Markt und dann legen die den auf die Terrasse und dann kommen da so Würmer, die den so fressen und wenn der lang genug in der Sonne gelegen hat und da genug Würmer drin sind, dann wird der gegessen.
Mhm. Was passiert mit den Würmern?
Die zum Teil leben die noch, aber die fermentieren wohl auch irgendwie und die machen so einen ganz besonderen Geschmack.
Würzig.
Ja, wahrscheinlich eine besondere Würze. So wie dieser Kaffee von diesen.
Aber ihr esst normalerweise nicht, dann habe ich das doch. Das hast du wegen uns, hast du jetzt Essen hier.
Wir bieten den Leuten immer Snacks an. Die Leute können sich immer Snacks wünschen.
Weil bei euch wird nicht geschmatzt.
Normal. Aber ich habe in einer meiner Lieblingsfolgen der Nils Buckelberg-Erfahrung da. Habe ich was über Schokolade gelernt, was ich nie wusste, von Schiffmeister, von Fettes Brot, der Minzschokolade gerne isst.
Ist das ekelhaft.
Und sagte aber, und das fand ich interessant, ich dachte, ich habe sofort an After Eight gedacht.
Ja.
Und er meinte dann aber, nee, zu dir glaube ich, er meinte jetzt nicht, ich zitiere ihn aus dem Gedächtnis, oder ich google in meinem Gedächtnis, wie Jochen sagen würde, nicht mit dieser Pampe, nicht Schokolade mit dieser Minzpampe, sondern Schokolade, in der die Minze selber drin ist. Und das habe ich noch nie gegessen gehabt vorher.
Also quasi im Kakao sozusagen, in der Schokoladenmasse.
Ja. Hm. Also kannte ich nicht. Deswegen,
sag mal, Nils, darf ich tatsächlich so ein Stückchen Brot?
Na unbedingt, dafür steht es ja hier. Also es ist wirklich dazu da.
Nichts schlimmer als Gäste, die dann davor sitzen.
Ich habe hier auch so Senfsoße, falls ihr sowas gerne
Feigensenf mögt. Liebe Feigensenf steht hier.
Ich habe hier Feigenreich.
Ach, das ist ja wirklich, das ist ja toll.
Feigenziegenkäse, das ist ein Brie de Ninche, glaube ich. Das ist Morbier und das ist eben ein ganz alter Comté.
Christoph, hier ist ein ganz alter Comté.
Ein 30-jähriger Comté.
Ein 30-Jähriger kommt hin.
Ich habe den richtigen Platz gewählt.
Ich hatte tatsächlich mal mit dem Comté, weil wir den tatsächlich ja hier relativ oft essen, wenn wir hier sind mit unseren Gästen.
Stimmt. Irgendwann. Vielleicht ist noch was im Kühlschrank. Genau. Sag mal, habt ihr noch Moselriesling übrig?
Also ich würde mal ein Rosé aufmachen. Das Witzige ist, dass du ja immer sagst, Rosé, das trinkt doch nur meine Mutter. Hast du mal irgendwann gesagt.
Ja, aber ich trinke das regelmäßig.
Ich mag Rosé.
Wirklich?
Ich mag
Rosé. Du hast immer so ganz abschätzig über Rosé gesprochen.
Ja, natürlich. Aber ich habe irgendwann angefangen, das fand ich so retro, so eine Erinnerung an meine Kindheit unter dem rosa-roten Regenschirm auf dem Balkon in Bretten. Ja. Und abends wurde dann so Rosé getrunken. Ja. Mit, ich glaube, ohne Eiswürfel damals. Und ich habe das total jetzt schon seit einem Jahr, zwei Jahren trinke ich.
Bist also wieder auf die gute Seite gewechselt.
Ja, ja. Ich blicke nicht mehr herab. Und ich habe jetzt sogar Naturwein-Rosé gefunden. Was ja irgendwie strange ist. Aber es gibt es. Also so Orange-Rosé. Schnubbi.
Ja, verstehe.
Ganz toll. Gut,
ja, das hier ist ein Bardolino. Ich habe festgestellt, dass das so mein liebster Rosé ist. Mhm. Den kann ich euch anbieten. Wir haben ja noch einen Weißwein hier, falls ihr lieber einen Weißwein wollt. Und wie zwar, du hast als kleine Überraschung.
Ach nein,
ich hatte mich mal hier für euch.
Nein, wir müssen Sancerre trinken.
Das ist der Sancerre, den ihr in London getrunken habt. Da hat sie die Flasche mitgenommen.
Mit Ian McEwan.
Genau,
okay. Den mit Ian McEwan jetzt getrunken. Jetzt wird mir wirklich warm ums
Herz. Mir auch.
Das war die, also ich
würde auch da.
Das war richtig nett, da waren wir ja auf Klassenfahrt.
Mm. Mit
das
Maria?
War unsere erste im Abroad aufgenommene Folge, wenn ich mich richtig sinne. Ne?
In dem sogenannten Pied à Terre von Ian McEwan in der Stadt.
Ach, das war nett damals. Und dann haben wir noch recherchiert in dem Laden, wo er immer seine Sachen kauft.
Ja, recherchiert.
Also das muss man sagen. Umfeldrecherche.
Umfeldrecherche.
Achso, Umfeldrecherche ist also einkaufen.
Oder? Wir sind dahin und haben gesagt, hier ist doch immer, kauft doch immer dieser freundliche. Ja. Und was kauft er denn so? Und das haben wir dann, da haben wir dann Käse und Wein.
Mhm. Knallhart.
Und er trinkt.
Investigativ.
Er trinkt
Sancerre.
Sancerre. Nee, aber noch was anderes.
Puyi Fumé.
Puyi Fumé.
Ah, oui. Das
hatten wir, glaube ich, auch dabei.
Ah ja. Ja. Wir waren wirklich auch gut vorbereitet und es gab aber erstmal Tee.
Von ihm her. Er hatte mit seinem ausgebeulten
Tee-Dings
da.
Stand er plötzlich in seiner Küche und erzählte von irgendeinem missglückten, ich weiß gar nicht mehr, wovon er geredet hat, aber machte uns diesen Tee und dann war man natürlich gleich.
Ich mache jetzt mal den Wein auf mit dem schlechten, ist ja toll, der schlechte Öffner ist noch.
Liebe Grüße an Tim Raue.
Also, nur gute Erinnerung hier.
Der sich ja wirklich beschwert hat über den amateurhaften Wein.
Nils, möchtest du auch ein
Stück? Ich trinke Rosé.
Achso, trinkst Rosé. Nee, ich muss jetzt aus. Also Nostalgie. Ist das wirklich der Londoner Rosé?
Ja, den hat sie wirklich seitdem hier aufbewahrt.
Oh, ist das schön.
Es ist ja wirklich, also weil du gesagt hast, alles gesagt und uns beide erwähnt hast, man muss wirklich sagen, wir sind eigentlich zu dritt. Hm. Weil Maria, die Produzentin, ist ja auch wirklich bei fast jeder Produktion wirklich immer dabei gewesen. Und dabei.
Das ist die Frau von Nils.
Also Maria Bokelberg, Maria Bokelberg. Und natürlich tatsächlich unsere beiden Kolleginnen, also Kolleginnen und Kollegen, die uns ja wirklich vorbereiten, Hanna Schraven und Vincent Mank.
Ja.
Weil tatsächlich ist es so, wir haben am Anfang in den ersten Folgen ja wirklich selber noch alles gelesen über unsere Gäste, aber das wäre jetzt auf Dauer ist es physisch.
Man kollabiert, ich könnte es, also.
Nee, man schafft es nicht mehr ganz und dann werden wir eben separat vorbereitet. Und ich muss sagen, ich lese dann trotzdem auch noch viel und lese dann trotzdem noch ein Buch, wenn jemand ein Buch geschrieben hat. Mhm. Oder schaue mir ein YouTube-Video an oder so oder höre einen Podcast zur Vorbereitung.
Wir stoßen einfach mal an.
Aber
schön, dass ihr da seid.
Ja, danke für die Einladung.
Danke.
Aber sonst wäre das nicht möglich.
Ja. Ich kann ja mal ein bisschen, es ist ganz interessant, ich habe euch jetzt quasi parallel vorbereitet, so was ich über euch finden konnte. Ich habe ein paar sehr, sehr interessante Sachen gelesen, die ich noch nicht über euch wusste. Zum Beispiel, Jochen, deinen ersten Text, den du geschrieben hast.
Nee, bitte nicht.
Der erste professionelle Text, den du geschrieben hast, war, ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Magazin, für das du geschrieben hast, war zwar das A4-Echo, aber
das stimmt.
Der erste Text.
Irgendwas, Probleme am Beckerlisbründe oder so, weiß ich noch. Also, Beckerlis ist egal.
Also, das A4-Echo war quasi die Schülerzeit.
Ja, genau.
Oder? Und ihr habt dann auch ein Schülerfernsehen gemacht, habe ich, dass ihr immer in der Pause.
Das war später, das war in der anderen Schule, aber das 4A-Echo war in der Grundschule natürlich. Ja. Und Fernsehen gab es damals noch nicht. Also dann gab es so eine Videoagentur.
Hast du Schülerfernsehen gemacht?
Wusste ja, später. Ja.
Aber da hast du dann so einen 3D-Vorspann gerendert.
Ja, auf dem ST, glaube ich, damals. Ja. Atari ST.
Und genau, und Atari ST, das ST-Magazin war auch das erste professionelle Magazin, für das du einen Text geschrieben hast.
Lass mich nachdenken. Weil das so war auf jeden Fall vom Rätz Verlag in Bretten. Ja. Also ein damals gar nicht so kleiner Computerverlag.
Wie, die saßen auch in dem Dorf, aus dem
du kommst? So bin ich in den Journalismus gekommen. Ich habe mit 17.
Ach, das wusste ich gar
und
nicht.
Und ich meine, ich weiß nicht, wo du das her hast.
Kommt hier. Ich habe gelesen, du hast so ein, weil du hast damals auf dem ST so ein Programm geschrieben, das so Random Text Adventure entwirft. Also das quasi.
Nee, genau. Jetzt weiß ich wieder, genau. Ich habe einen Editor für Text Adventures gebaut.
Ja.
Also nicht random, sondern du konntest sozusagen ohne zu programmieren ein komplettes Text Adventure, kein Mensch weiß.
Parametern,
niemand weiß mehr, was das ist. Ja. Na, du konntest halt die Räume definieren und dann Aktionen, wenn ich nimm den Pocket Fluff aus aus dem Bademantel, was passiert dann und so.
Ja.
Und das war, du konntest, also zum Beispiel Christoph, der ja nicht programmiert, könnte damit ein Text Adventure machen. Liebe Kinder, ein Text Adventure ist ein Abenteuerspiel, das nur mit Texteingaben funktioniert. Geh in den Raum.
Genau.
Du siehst eine Lampe, die von der Decke hängt, siehst aus. An der Wand ist ein Lichtschalter. Was machst du? Und dann kann man eingeben, schalte den Lichtschalter an.
Oder nimm Lampe.
So. Genau, nimm Lampe. Die Lampe ist festgeschraubt, was soll ich tun? Ja. Und genau, das habe ich programmiert. Und das war richtig viel Code. Also, und dann wollten die das in der Serie, haben die das dann veröffentlicht. Und damals hat man Computercode noch abgedruckt.
Ja.
Okay, hat man dann
zu Hause abgetippt.
Genau.
Ich hatte einen
mit C64.
Du auch. Ja, ich hatte einen C64 und da gab es so Input 64, ja, so Magazine, wo man seitenweise Code abgetippt hat, weil dann am Ende ein Kartenspiel bei rauskam oder irgendwie so.
Du bist nicht schlecht vorbereitet. Also, das war, ich glaube, ich war 17.
Ja. Ja, ST war ja, mein Bruder hatte einen ST, aber ich hatte einen C64 und er hat sich dann einen ST geholt und hat dann auch so Cubase, das erste Cubase gehabt und so Musikprogramme.
Ja, ich hatte beides. Also ich habe mit C64 angefangen und ST war ja dann schon die Kirsche.
Naja, absolut. Also
das war ja schon so.
Aber es ist ja sehr sympathisch, dass du nicht von 64 auf einen Amiga gegangen bist, sondern dann auf den viel besseren Rechner. Ja. Ja, weil ganz viele sind auf Amiga dann umgestiegen.
Nee. ST war toll. Mein ST hatte nur so ein Netzteil, das auf einer bestimmten Frequenz so gepiept hat, so laut, dass es mir diese Frequenz im Ohr weggebrannt hat.
Wirklich?
Ich höre auf einer bestimmten Frequenz, und zwar genau, der dieser doch halblebige ST gebrummt hat, höre ich nichts mehr.
Aber es ist ja vielleicht auch, also ich meine, die Frequenz, auf der ein Netzteil so Probleme hat, ist vielleicht auch ein, den man gar nicht hören sollte.
Ja, ja, und seitdem, das fällt mir jetzt gerade alles wieder ein. Mein Gott, es ist sehr lang.
War das ein 520er? Ja, wahrscheinlich. Oder war das ein, was ist denn, 1040er?
Ja, 1040. Wow. Ich habe schon immer hart gearbeitet, um nebenbei Geld zu verdienen.
Na. Hast du auf dem C64 auch schon programmiert?
Ja. Ja, ich habe gecrackt auch.
Das weiß ich nicht
mehr, was das ist.
Hattest du auch so einen Crack?
Ja,
natürlich. So einen Crack-Film?
Mr. Pokeface.
Oh, welches Spiel hast du gecrackt? Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr. Kennst du Gold Runner?
Ich glaube, ja.
Gold Runner war das nicht? Nee, das war ST.
Ach so,
auf dem ST. Was heißt gecrackt? Kannst du kurz erklären, was gecrackt heißt?
Also, lieber Christoph, früher.
Jetzt wird es ein bisschen illegal, Vorsicht.
Ja, eben, das frage ich ja. Es ist verjährt, ich kann darüber berichten. Es ist verjährt, ich hatte auch mal die Kripo
Breaking
im Haus.
Crack. Wegen Spiele cracken?
Ja, ist eine lange Geschichte.
Erzähl doch mal, wir haben Zeit.
Ich glaube nicht. Das ist eine sehr kurze Sendung hier, ne? Also die kurze Geschichte ist, es gab damals Kopierschutz von Software.
Ja.
Die Software konnte man nicht, den Code konnte man nicht sozusagen einfach einsehen, das kannst du heute auch nicht, aber es gab so richtig harte Abschirmungen, damit man da nicht rankam und den Code isolieren und kopieren konnte. Mhm. Also es hat sozusagen verhindert, dass man Software einfach kopieren kann. Und das war ja noch nicht so ausgefuchst und irgendwelche Schüler konnten auch, wenn man ein bisschen, man muss halt Assembler, also man muss die Maschinensprache können und sich den Code angucken, dann konnte man meistens die Kernsoftware isolieren und den Kopierschutz, die aus dem Kopierschutz befreien. Und natürlich hat man dann einen extrem coolen Vorspann. Wer hat das jetzt geknackt, musste halt vor das Spiel. Und auf dem C64 gab es eben den ersten, es gab so ein Scrolling, Hardware-Scrolling, weißt du überhaupt, wovon ich spreche? Also die konnten halt ruckelfrei überhaupt Sachen bewegen, also den Hintergrund zum Beispiel scrollen.
Ja.
Und das ging ja vorher nicht. Keiner weiß mehr, weil die Rechner so schnell sind heute. Damals konnte ein Rechner nicht schnell genug softwaremäßig Pixel verschieben, sodass das ruckelfrei aussah, als würdest du über eine Ebene fliegen oder so. Und der C64 war der erste Homecomputer, es gab ja eine ganze Menge, der das hatte. Das heißt, der hat einen eigenen Chip, der nur für Computerspiele eben den Hintergrund verschoben hat. Und mit dem habe ich eben so einen richtig geilen, ruckelfreien Text gebaut, der dann so durchs Bild flog. Irgendwie Mr. Pokeface hat hier. Und du konntest halt dann stundenlang riesige Textbuchstaben über den Bildschirm laufen lassen. Das war total cool.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde Netflix heute eine Serie
machen.
How to sell online
das
fast.
Ist ja ein eigenes literarisches Genre mittlerweile, diese
auch die diese Demos frühen Jahre genannt, und ne? So. Hä? Die, das wurden ja diese Filme von den Kraken wurden ja in Demos, glaube ich, irgendwann immer auch genannt.
Ja, genau. Und die Kripo stand vor der Tür, weil ich auf der Liste.
Sag ich doch, how to sell computer games fast.
Ich war auf der Liste aufgetaucht von jemandem, der geknackte Software verkauft hat. Ah. Als Kunde.
Naja, verstehe. Ja.
Das war ja in der Kundenliste. Und dann standen die tatsächlich ich wollte gerade in den Kunstunterricht. Das war ein, weiß nicht mehr, Montag oder Dienstag, ich glaube Montagnachmittag, standen die vor der Tür und haben geklingelt.
Und wer hat aufgemacht?
Meine Mutter war nicht da.
Gott sei Dank.
Und ich hatte deine aber...
Deine Mutter damals Sekretärin bei den Stadtwerken Bretten.
Das ist richtig. Ja. Und ich hatte aber einen Hinweis bekommen, dass irgendwie Leute plötzlich Besuch bekommen.
Aus der Szene.
Und war so ein bisschen alert und hatte dann durch den Türspion geguckt. Gott, das ist wirklich... Ich hoffe, es ist verjährt. Ich glaube, es ist verjährt. Und guck da raus und da stehen wirklich zwei Männer mit Trenchcoats. Und ich so, nein, das sind keine Zeugen Jehovas. Und hab die Kiste mit den, wie viel Zoll Disketten? Mit diesen
fünfen,
die kleineren, weißt du, die ST.
Ach so, die ST-Disketten, das waren glaube ich dreieinhalb, oder?
Dreieinhalb.
Die waren so härter, ne? Die waren
und ich hatte so eine selbstgezimmerte Kiste mit, und ich hab die zu meiner Mutter, liebe Grüße Mama, in die Wäscheschublade geschoben im Schlafzimmer, weil ich wusste, wenn die dich durchsuchen, dürfen die nur dein Zimmer durchsuchen. Die kriegen keinen Durchsuchungsbefehl für die ganze
Wohnung. Also warst du schon juristisch so
weit? Ich war vorgebildet. Und ich habe nie mit Software gehandelt. Ich wollte es nur mal sagen. Ich habe nie einen Euro damit. Ja.
Aber sie hatten einen Durchsuchungsbefehl.
Ja.
Wow.
Also, ja.
Offenbar.
Ja.
Es ist ja auch so ein bisschen, man muss sagen, das ist ja im Grunde genommen war dieses Cracken und diese Demos das und so, war so das Graffiti der Nerds.
Ja, natürlich.
Im Grunde genommen.
Also es war jetzt keine besondere, wir haben das alle gemacht und der Ehrenkodex war halt, es ist natürlich lächerlich aus heutiger Sicht, oh Gott, Leute, ich bin 50 Jahre weiter jetzt, ja, aber damals war es halt so, der Ehrenkodex der Teenager war, wir verkaufen das nicht, sondern wir teilen das unter unseren Freunden, so. Oh. Befreien Software.
Befreien.
Da hatte ich bestimmt auch mal Spiele, die du gecrackt hast, weil ich habe natürlich hauptsächlich gespielt.
Ich war eher ein lokaler Star. Also bin nicht ganz, also so.
Wie hieß du nochmal Pokeface?
Mr. Pokeface. Weil Poke war ein Befehl bei Basic, von dem du konntest so einen Wert irgendwo reinschreiben.
Naja. Ja, ich habe in Basic auch Text-Adventures programmiert.
Nee.
Ja. Du hast also wirklich auf einem very low level, aber ich hab mich so ein bisschen da reingefuchst, wie das geht. Und dann habe ich so Adventures programmiert, wo man so eine Frau rumkriegen muss und nur ich wusste, wie die richtige Lösung ist und alle meine Freunde sind an ihr gescheitert.
Solche Spiele.
Ich fand es ganz aufregend. Also ich weiß nicht, wie alt war ich da? 13, 14 oder so? Und da habe ich echt so Nachmittage da gesessen und diese If-Then-Go-To-Befehlszeilen eingetippt.
Damals gab es von Infocom, so hieß die Firma, die gibt es bestimmt noch. Ein legendäres Text-Adventure, das war Hitchhiker's Guide.
Naja, ich erinnere mich.
Und das war richtig toll. Deswegen Dressing Gown, Dressing Gown und Pocket, also es gab den Pocket Fluff im Dressing Gown. Man musste in Arthur Dents Bademantel man hat ewig gebraucht, um das rauszukriegen, musste man dieses Gekröse aus der Tasche eines Bademantels, musste man für irgendwas benutzen, sonst kam man in diesem Spiel nicht weiter. Und es hat ewig gedauert, bis wir das rausgekriegt hatten, was man da machen muss. Oh Mann.
Mr. Pokeface.
Wie viele Leute hören diesen Podcast? Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, ehrlich
gesagt. Dein Vater, das finde ich auch interessant, war Ingenieur und Leiter einer Fabrik für Filteranlagen. Das wäre ja jetzt gerade im letzten Jahr. Ja,
weißt du das?
Es wäre im letzten Jahr ja ein absoluter Reibach gewesen, den man mit einer Fabrik für Filteranlagen hätte machen können.
Ja, es waren alle möglichen Filter, also vom Panzer bis zum, weiß nicht.
Vom also Panzer? Was braucht den Panzer?
Ja, so Ölfilter.
Ach so.
Ja, also das waren Ölfilter und andere Filter. Und die waren immer so komisch gefaltet. Das waren so relativ komplexe Sachen. Ja, ja.
Und der war Ingenieur, hatte den auch selber entworfen, oder was?
Der war also nicht, wie nennt man das, so ein Maschinenbauer.
Naja.
Also jetzt auch nicht, ich glaube nicht studiert, aber so mit mehreren Meister und was man dann noch so werden konnte. Genau.
Und der hat dann da, aber auch selber diese Filteranlagen entworfen und
Das weiß ich nicht. Nee, der hat, glaube ich, eins dieser Werke von dieser Firma geleitet.
Aber dann ist ja quasi dieser, diese technische, diese Idee von so technischen oder dieses sich reinnerden in so technische Abläufe und so, hast du ja dann da wahrscheinlich auch ein bisschen mit abbekommen, oder?
Könnte sein. Ja, also jedenfalls jetzt nicht völlig, die Family hat schon viele so, auch mein, ich habe einen kleinen Bruder, der ist auch so in die Maschinenbaubranche gegangen. Ja, das ist ja, also eine dieser Gegenden, wo so Tüftler sind und so immer so kleine Firmen mit 30 Leuten, die für den ICE die, was auch immer, das so und so Teil
die
machen.
Türklinken, das, Gießformen.
Ja, ja, und dann mit diesen CNC-Maschinen so gecodet, also so die so, das ist ja eigentlich Software mit einem Bohrer dran. Ja. Oh Gott. Und ja, davon, das ist so die Szene da.
Du hast dann auch, du hast dann irgendwo erzählt, dass dann so nach der Schule, dass du das deinen Eltern nicht verkaufen konntest, jetzt irgendwie Journalismus oder sowas zu machen, weil das irgendwie nicht nichts Handfestes ist und du irgendwie aus so einem Umfeld kommst, wo man das interessanter fand, wenn der Junge irgendwie was Ordentliches macht.
So ja, ja.
Und bist aber dann nach Bonn und hast da Physik und Philosophie studiert.
Ja, das war aber schon, der Trick war, also ich war immer so, mach was Anständiges. Mein Onkel, der Lehrer ist, sagte ihm, ich soll Lehrer werden oder soll irgendwie BWL studieren oder so. Das weiß ich noch. Meine Mutter war so netter, weil sie hat irgendwann gesagt, ach, weißt du was, sag einfach Bescheid.
Stimmt, du hast so zwei Jahre überlegt, was du
machen sollst. Ich habe extrem gerungen. Deswegen, Gott sei Dank, gab es damals noch Zivildienst. Ich habe dann Zivildienst gemacht, übrigens als Coder natürlich. Ich habe gecodet in einer Klinik in Karlsruhe. Es gab wirklich eine offizielle Zivi-Programmiererstelle und habe dann die ganze Zeit überlegt, was ich machen soll.
Und so auf den ganzen, EKG-Monitoren überall so Mr. Pokeface.
Nee, ich habe das Personalverwaltungssystem des städtischen Klinikums in Karlsruhe gebaut. In Diebe.
Chapeau.
Diebe ist gar nicht so schwer. Diebe. Und das war und habe halt aber auch die, ich war der Computer-Zivi. Und habe halt immer, musste auch so Rechner, wenn irgendwas war, bin ich da halt hin und habe geguckt, was jetzt los ist und so. Das war echt nett. Du warst halt der beliebteste. Also heute weiß ich, dass der IT-Support ist ja das sind die beliebtesten Mitarbeiter, weil die halt echt rar und meistens keine Zeit. Und wenn sie dann da sind, behandelt man die gut und so. Das war echt nett, in allen Kliniken da rumzurennen.
Ja, du hast mal, ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du hättest so zwei Jahre überlegt, was du machen sollst.
Ja,
es gäbe so
Minimum.
Du hättest unter anderem die Idee gehabt, Dokumentarfilm zu studieren.
Alles Mögliche, ja. Ja, ja, ich habe ursprünglich, als ich gefragt wurde, es gab so eine Szene, an die ich mich wie heute erinnere, mein Physik-Leistungskurslehrer hat am Schluss den Kurs so gefragt, was wir jetzt also machen. Und da habe ich eben gesagt, ich will Physik und Philosophie studieren und dann will ich Journalist werden. Und dann haben alle so, hahaha, der Jochen. Und das war es aber im Grunde. Ich habe es nur umgekehrt gemacht. Ich war erst dann an der Journalistenschule und das war der Trick. Das war halt so anständig. Ja. Eine Ausbildung machen, das fand dann, war irgendwie okay für alle, für mich auch. Und das hat so Hand und Fuß. Und danach habe ich dann auch wieder gerungen, was soll ich jetzt machen? Und habe dann echt, ich habe die Aufnahmeprüfung in der Hochschule für Fernsehen und Film gemacht, für Dokumentarfilm zum Beispiel.
München?
Ja. Und auch eine Szene, die ich nie vergessen werde, dann war das fertig. Also man sitzt dann am Schluss vor der Kommission, hat seine Arbeiten da abgegeben. Mhm. Damals war das so. Im Nebenraum unterrichtete Georg Stefan Troller.
Ah, und einer meiner großen Helden.
Gaben Kurz, genau. Und dann habe ich dann noch so reingeguckt und so, das weiß ich noch. Und dann fragte der Typ am Schluss, ja, Herr Wegner, das war jetzt ganz nett. Also es war jetzt ganz gut, so war okay, finden wir gut. Aber wir haben irgendwie den Eindruck, Sie wollen gar nicht hierher.
Und das heißt, der wusste das eigentlich. Der hat
das gespürt. Ich weiß es nicht. Das war eine ganz komische Situation. Und, und ich war dann auch so komisch, ich wusste dann auch nicht so, ja, vielleicht haben Sie recht.
Aber auch eine gemeine Frage.
Ja, das ist total fies.
Das ist eigentlich fies. Ja, gut, weil, aber was soll ich sagen? Insinuiert, Sie kommen rein,
aber ich fühlte mich jedenfalls so leicht ertappt, weil ich tatsächlich immer mit mir gerungen habe, ob ich jetzt diesen Irrsinn auf mich nehmen soll. Ja. Und dann habe ich aber tatsächlich irgendwie sogar, ja, vielleicht, weiß auch nicht, sie haben vielleicht recht, glaube ich, oder so. Und dann habe ich tatsächlich danach den Kick gehabt, diesen Irrsinn zu machen und Physik zu studieren und Philosophie parallel.
Ja.
Das ging ja, man konnte es nicht richtig kombinieren. Und in Bonn, wo ich das so studiert habe.
Aber da war dann, die Idee war, ich studiere einfach alles, was mit PH anfängt, oder?
Genau, ja. P bis P. Nee, das, ich wollte Physik studieren, weil es die moderne Philosophie für mich bedeutet.
Ja.
Und Philosophie, um halt Philosophie zu studieren. Ich fand halt, dass Philosophie eigentlich nur noch eine Philosophiegeschichte ist im Grunde.
Mhm.
Und die moderne Philosophie wird in der Physik, so war ich halt damals drauf, wird in der Physik betrieben. Das Problem ist, dass man dann viele Jahre damit verbringt, keine Philosophie in Physik zu erzählen, sondern man macht ein Laborpraktikum nach dem anderen. Und erst ganz zum Schluss kam ich dann in so einen Zustand, wenn man dann so krassere Sachen macht wie Quantenphysik oder Astrophysik und Einstein und so, das wird dann richtig anspruchsvoll, aber halt auch philosophisch interessant.
Mhm.
Und ich hatte dann großes Glück, ich bin dann nochmal anders abgebogen in die Hirnforschung, wo auch so eine Arbeitsgruppe in Bonn damals, gibt es noch Grüße, aber die halt da gerade so im Aufschwung war, die halt die Gehirne von Leuten mit Physik versucht haben zu beschreiben. Und das war eine richtig große Gruppe von Leuten. Und das war auch toll. Also es war so, was ich so gesucht hatte,
ja,
in der Physik.
Und was wäre alles gesagt ohne dich als Physiker?
Ja, was soll ich sagen?
Ja, ne? Also das ist ja wirklich, hätte ich auch nie gedacht, aber praktisch in jeder zweiten Folge.
Wenn mal irgendwie so ein Messer runterfällt oder so.
Ja!
GT-Quadrat.
Nee, das ist, kommt irre oft vor, dass man plötzlich Physik streift.
Jetzt und dann, zuletzt bei Sabine, ne?
Ja, genau, als Sabine Rückert zu Gast war. Ja. Aber auch wirklich in überraschenden Kontexten, deswegen... Mhm. Danke, dass du abgebogen bist.
Ja, hör mal.
Ja. Es gibt ja Philosophie in der Physik als lehrbare Größe sozusagen. Also es gibt ja die philosophische Beschäftigung mit der Physik.
Total, ja.
Als,
und ich habe das auch gemacht. Ich habe in Bonn, die Leute sind alle nicht mehr da, aber da gab es auch Kurse, wo man als Philosoph im Oberseminar saß und Newton diskutiert hat. Und das war halt fürchterlich. Ich bin quasi schreiend rausgegangen, weil die Leute echt überhaupt nicht wussten, wovon sie reden. Ja. Und irgendwie habe ich habe dann Philosophie nie zu Ende gemacht, aber ich bin relativ weit gekommen, weil man in Bonn im Magister, wie das damals hieß, Philosophie, musste man keine Zwischen... Es gab nicht so eine strenge Zwischenprüfung oder so. Man konnte einfach alle Scheine machen.
Ja.
Es war nur in Philosophie und vielleicht ein, zwei anderen Fächern so. Man konnte dann so schon im Oberseminar rumhängen, obwohl man musste halt nie scheinfrei werden unten. Und so, das war relativ cool. Und trotzdem, es geht dann irgendwann nicht mehr. Ich musste auch Geld verdienen. So.
Aber du hast mal in einem Interview sehr noch von Bonn geschwärmt. Du hast gesagt,
Bonn hat dir wahnsinnig toll gefallen. Ja, damals war das super für mich. Also es war so ganz idyllisch. Ich weiß gar nicht, ich war jetzt seitdem vielleicht noch dreimal in Bonn oder fünfmal und halt immer kurz hin.
Ja.
Damals war es ganz schön.
Was dich überraschen wird, sie haben das Bonner Loch zugeschüttet.
Hä?
Ja.
Nee.
Wirklich wahr?
Was?
Das gibt's nicht mehr. Da steht jetzt ein Primark und es ist alles ebenerdig. Ja.
Okay.
War für mich auch sehr überraschend. Ich war früher auch wahnsinnig oft, ich bin ja in Wesseling aufgewachsen, das ist genau zwischen Köln und Bonn.
Herrlich.
Und
immer so durch.
Ja, ich bin auch immer so mit dem Fahrrad nach Bonn gefahren, so am Rhein entlang, wenn dann in Bonn irgendwie Rheinkultur war oder Rhein in Flammen oder so. Und meine Schwester hat dann auch in Beuel gewohnt. Ich habe in Beuel auch Theater gespielt.
Nein.
Und mein Bruder hat auch in Bonn studiert, der hat Informatik in Bonn studiert. Und deswegen war ich da einfach immer super oft. Ja. Das ist der, vom ST zum Informatikstudium in Bonn ist es dann.
Nein, Bonn war total schön, aber eben auch, weil es halt noch so Multikulti, wie auch immer, es waren halt diese ganzen Diplomaten-Kids auch da und relativ tolle Atmosphäre fand ich und die Politik halt. Also das Tolle war, ich war ja schon Journalist und habe nebenbei auch gearbeitet und habe dann Physik studiert und in Bonn.
Mhm.
Und ich hatte dann halt super coole Interviews im Regierungsviertel und bin dann wieder in meine Vorlesung und so. Und das war ganz nett. Und ich werde es nie vergessen, ich bin damals mal Bladen irgendwie gut. Das hat man, bladet man wieder?
Nö.
Ich glaube nicht.
Rollen in der Reihe.
Ja, ja.
Ne?
Nee, und man hat es auch Inline-Skaten genannt. Ja, das hat doch auch kaum jemand Bladen genannt.
Entschuldigung, damals hieß es Bladen. Und
Es war nie cool.
Ich bladete am Rheinufer.
Als nach dem Krieg durch die Trümmer also gebladet.
Da, das fürs Protokoll, liebe Kinder. Also bladen. Also, was? Also, na, so richtig. Also ja, rede ruhig, erzähl weiter.
Stimmt es gar nicht?
Doch, stimmt, aber also, so richtig. Ich weiß nicht. Nee, bladen stimmt als Wort, aber so richtig.
Es war so eine kleine Bonner Gang, die bladen dazu gesagt hat. Die Bonner Blader. Also,
damals, als ich geinlineskated bin. Und ich weiß noch, wie ich am Wasserwerk vorbeifuhr, also da, wo das Parlament saß, und Rita Süssmuth,
Bundestagspräsident,
kam die Treppe runter. Es ist eine typische Bonner Szene, weil es geht in Berlin nicht, glaube ich. Also es wäre undenkbar, auch aus Sicherheitsgründen. So. Die Treppe ging halt so runter an den Rhein und ich bladete so vorbei und sie kam so runter und winkte so, weil man winkte halt. Es war halt... Ja. Dann bin ich so, oh, hallo. Das will ich nie vergessen. Oder man, ich habe einmal auf dem Bonner Talweg den Dalai Lama. Der kam mir so entgegen.
Das ist auch halt gewunken.
Ja, nein. Aber er hat so, er lächelt natürlich wahrscheinlich immer, aber es war halt so, hey, das ist doch der Dalai Lama. Und ja.
Das, ja, weil Bonn halt so ein Kaff ist. Dadurch,
ja,
ist
das war so eng, alles. Es war halt so, genau, auf einem Raum und es war auch alles nicht so wichtig wie jetzt in Berlin, finde ich.
Mhm. Angenehm eigentlich.
Und irgendwie passte das ganz gut zu der damaligen BRD, finde ich so im Nachhinein. Und Berlin ist jetzt auch in Ordnung, hat sich ja auch ganz angenehm entwickelt. Und ich fand, dass diese Atmosphäre, um die ging es ja gerade, die fand ich richtig gut. Also es war, ich habe da sehr gern gelebt damals.
Es gibt auch so eine Szene, es gab so eine Szene mal bei, ich glaube, das war das perfekte Dinner auf Vox, wo die Leute immer begleitet wurden, wenn sie auch einkaufen gehen. Und irgendwie so in Supermärkten gab es mal einen, der hat dann hier im Supermarkt, also in dem Rewe da unten bei den Lafayette in der Friedrichstraße, ist einer im Rewe in der Friedrichstraße einkaufen gegangen mit der Kamera und dann steht plötzlich Merkel vor ihm, weil die da auch gerade im Regal irgendwie so, und dann haben die so gefilmt, wie sie da irgendwie so einkaufen, und so, oh, guten Tag Frau Merkel und so. Also es kann in Berlin schon auch noch passieren, dass man
ja,
so,
ja,
so
Christoph ist ja, Joschka Fischer war immer bei so einem Italiener. Christoph trifft immer.
Du schaust mich. Rita Süssmuth?
Ich weiß nicht, Rita Süssmuth?
Nee, hast du nicht.
Nee, aber man
ich will jetzt keine intimen Details erzählen,
nein, aber
Merkels Mann triffst du.
Ja, ja, genau, das stimmt schon, ja. Also genau. Galerie Lafayette ist, glaube ich, war ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr, aber Freitagabend beim Brot kaufen.
Nach den letzten Sitzungen.
Früher, als du noch Comté gekauft hast, die Sendung. Ja?
Als wir noch hier aufgenommen haben. Ich habe nur gerade an diese Zeit in Bonn gedacht, weil ich mal vor ein paar Jahren ein fantastisches Buch gelesen habe über diese 70er Jahre in Bonn, von Arnulf Baring, dem damals sehr angesagten
Politiker. Ich war nicht in den 70er Jahren.
Nein, du warst ja viel, viel später da. Mhm. Aber wenn man so dieses Bonn nochmal so nach, dieses politische Bonn nochmal so erleben möchte, das ist ganz toll, weil der hatte, der Präsident damals, Walter Scheel, wollte so ein schönes Buch haben von diesem damals Bestseller-Autor und Politikwissenschaftler. Ja. Und hat ihm angeboten, Zugang zu allen Akten und zu allen Politikern und Ministern und so weiter. Aber der war ja sehr langweilig. Ja. Und Arnulf Baring wusste auch, dass Walter Scheel eher langweilig war. Mhm. Und hat daraufhin gesagt, nee, er würde nicht gerne nur ein Buch über ihn schreiben, sondern über die gesamte Ära. Mhm. Brandt Scheel. Ja. Und Brandt war natürlich wesentlich interessanter als Scheel. Und die Porträts, die Arnulf Baring da über die Politiker schreibt, sind fantastisch. Also Helmut Schmidt, den wir alle so in Erinnerung haben als den großen, souveränen Herausgeber der Zeit, damals eben verzweifelt mit Magenkoliken durch Bonn gelaufen, weil er immer an Willy Brandt nicht vorbeikam. Weil Willy Brandt viel beliebter war und Helmut Schmidt hat immer gedacht, er war ja Minister, an dem komme ich nie vorbei, weil alle lieben Willy Brandt und niemand liebt mich. Und über Horst Ehmke, den damaligen Kanzleramtschef, gibt es dann diese wunderbare Anekdote, dass Horst Ehmke aus dem Kanzleramt rausläuft, in ein Taxi springt und der Taxifahrer fragt ihn, wohin soll ich Sie bringen, Herr Ehmke? Und Ehmke überlegt kurz und sagt, egal, ich werde überall gebraucht.
Und gibt es diese Geschichte auch über Karajan?
Das ist möglich, aber ich kenne sie von Horst Ehmke. Ja. Vielleicht ist es auch so eine
Urban Legend.
Eine Urban Legend.
Ja, also Bonn ist aber, also hatte eine besondere Magie. Also ich will, wie gesagt, ich werde jetzt auch ewig nicht mehr da. Ich habe mit Entsetzen letztes Mal festgestellt, dass das Bonner Loch zugeschüttet ist.
Legendär, ja.
Das Bonner Loch, muss man dazu wissen, war am Hauptbahnhof so eine Unterführung, die einfach immer ätzend war.
Da waren nur immer Junkies. Immer ein Problemspot.
Ja. Bonn kommt auch erstaunlich oft bei Alles gesagt vor, ohne dass wir es jemals geplant haben. Ja, aber Julia von Heinz, die Filmregisseurin, Julie C., die auch da aufgewachsen ist.
Ja, und zwar die alle im selben Also ja, so Godesberg.
Ja, da bin ich zur Schule gegangen.
Oder so noch näher ins Regierungsviertel rein. Irgendwie haben die alle.
Kommt relativ oft vor.
Ja.
Interessant.
Ja, stimmt eigentlich. Ne? Ja. Meistens Juristenfamilie oder so, Beamtenapparat. Hm. Uli Wickert. Uli Wickert, Bonn.
Auch Bonn.
Asta Bonn.
Ja.
Na. Alter.
Ja, ja. Es ist wie so ein kleiner roter Faden. Hm.
Du bist ja, lieber Christoph, du bist ja eher in so einem Bildungsbürgertumshaushalt aufgewachsen.
Naja.
Aber dein Vater ist Lehrer, ne?
Ja, okay, also wenn das, ja, das stimmt. wenn das als Bildungsbürgerhaushalt gilt.
das ist ja interessant, dass du auch zum Beispiel in deinem letzten Buch, Wie geht's dir Deutschland, hast du ja auch so ein bisschen diese Kämpfe mit deinem Vater ausgefochten.
Ja.
Weil ihr so sehr unterschiedlicher politischer Meinung auch seid. War das denn schon immer so? Also bist du so quasi auch aufgewachsen weil du hast auch irgendwann mal erzählt, deine Eltern hätten so eine riesen Plattensammlung gehabt, die dich extrem geprägt hat, wo so Disco war und Rock und so, und dann hast du halt als eigenes Ding irgendwie Hip-Hop für dich entdeckt und so. Aber das klingt ja schon eher nicht nach so einem, das klingt jetzt nicht nach so einer sehr zugeknöpften, spießigen Sache, in der man aufgewachsen
ist. Naja, also deswegen bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil unter Bildungsbürgerhaushalt stelle ich mir irgendwie einen anderen Haushalt vor als bei uns. Also, meine Eltern sind beide jeweils in ihren Familien die ersten Akademiker.
Ja.
Also das, und damit sind sie wirklich so ein klassisches Beispiel für dieses Nachkriegsdeutschland oder das Versprechen Aufstieg durch Bildung. Und waren beide in ihren Familien die ersten, die auf die Uni gegangen sind. Und mein Vater ist dann tatsächlich ja Lehrer geworden, hat Sprachen unterrichtet, und meine Mutter, die das eigentlich auch werden wollte, sie hat Mathe und Sport studiert am Anfang, kam aber dann in so eine Phase rein, als es eine Lehrerschwemme gab und es wurden keine Lehrer mehr eingestellt.
Ach, scheiße.
Und dann ist sie umgebogen in Richtung, also ich bin dann so nördlich von Frankfurt in einem Dorf aufgewachsen, ja, und sie ist dann umgebogen erst in Richtung IBM und dann in Richtung Deutsche Börse und hat dann ihr Leben lang für die Börse gearbeitet und so. Aber genau. Deswegen ist der Musikgeschmack meiner Eltern ist total Pop.
Ja.
Also der ist überhaupt nicht klassisch. Es gab ein bisschen klassische Musik, die haben auch mal klassische Musik gehört, aber eigentlich hat mein Vater der hat sehr viel Chansons gehört, also so Charles Aznavour und Edith Piaf, aber dann auch so Neil Sedaka und Paul Anker und
du bist ja wie mein Vater auch.
Ah ja?
Ja, der war auch so Engelbert mal so zwischendurch.
Ah ja, Engelbert gab es nicht, aber so. Und meine Mutter war dann eben tatsächlich so, die hat viel Disco gehört, also so und auch so Pop, so viel Italo-Disco Anfang der 80er, auch Rod Stewart war sie, also ist sie ein großer Fan.
Rod zu Mod.
Ja, genau. Und wir haben dann, mein Bruder ist 4 Jahre jünger als ich, wir haben dann auf dem Dual-Plattenspieler unserer Eltern heimlich gescratcht, was nicht gut war. Also weil mit dem Dual-Plattenspieler konnte man nicht scratchen. Das wussten wir aber mit 12 und 8 nicht.
Habt ihr es dann rausgefunden?
Wir haben es dann rausgefunden, aber da war der Plattenspieler schon kaputt. Sorry. Aber einer meiner Onkel war so ein Fernsehfachhändler oder ist es immer
heimlich den Riemen
in Baden-Württemberg. Ja, der hat dann repariert. Der hat dann den Plattenspieler repariert. Aber wir haben die Platten wirklich zerscratcht. Also es gibt wirklich, so Disco-Platten. Salsoul Records von meiner Mutter, die haben meinen Bruder wirklich nicht zerstört. Ja. Also wirklich zerscratched.
Bei uns war es so, mein Vater hat Platten gesammelt, ganz viel Chansons, ganz viel Französisch, auch so ein bisschen Italienisch und so. Und dann haben ich habe 3 ältere Geschwister und die haben dann wirklich ganz klassisch klischeeig einen Nachmittag damit Frisbee gespielt.
Ach, komm.
Wirklich war. Und dann hat er sich nie wieder Platten gekauft. Dann hat er keinen Bock mehr gehabt.
Ja. Aber das ist auch, hat er dann gesagt?
Was er dann gehört hat?
Nee, was er gesagt hat.
Ja, er war halt super sauer. Aber dann hat er dann keine Lust mehr, sich Platten zu kaufen. War dann einfach sinnlos.
Das war die
Kinder
zerstört.
Hat dann nur noch Radio
eine nette Reaktion.
Ja, wobei wir haben auch wahnsinnig viel zerstört. Also mein Bruder und ich haben tagelang, immer wenn meine Eltern nicht da waren, zu Hause Fußball gespielt mit dem Tennisball.
Ja.
Und haben das ganze Haus so umgebaut, dass wir so einen Fußballplatz draus gemacht hatten. Also das eine Tor bestand aus dem Weg in die Treppe, in die Kellertreppe. Der Eingang war das eine Tor. Und das andere Tor war der untere Teil eines eingebauten Regals im Wohnzimmer, und über diesem Regal standen also so Objekte und Bilder und Flaschen, und die standen aber nie so lange da. Und wir haben, glaube ich, mein Vater hatte so ein Schiff mal geschenkt bekommen.
Das war mit so einem Tennisball. Ist ja
da fies. Haben wir alles kaputt geschossen, was man kaputt schießen konnte. Und mein Vater hat aber immer so getan, als ob er es nicht gemerkt hätte, was irgendwie auch irgendwie im Nachhinein sehr schön war. Aber wir haben wirklich, mein Bruder und ich haben wirklich, im Grunde genommen haben wir da Fußball spielen gelernt. Weil du halt auf diesem kleinen Platz mit diesem kleinen Ball ist gar nicht so leicht zu spielen.
Ja, allerdings. Du wolltest ja auch Profifußballer werden dann hattest du mit 15 einen Unfall und dabei sprang die Wachstumsfuge heraus, habe ich gelesen. Ja. Und deswegen hat der Arzt gesagt, spiel am besten gar nicht mehr, hör sofort auf.
No sports, hat er gesagt.
No sports. Ja. Was ist denn die Wachstumsfuge überhaupt?
Die Wachstumsfuge ist ein Knorpel, der sitzt in deinem Knie und unten am Knöchel. Ja. Und dieser Knorpel sorgt für das Wachstum deines Fuß und deines Beins. Und der darf natürlich nie rausspringen, weil der ist so relativ weich und der wird zusammengehalten von den Bändern. Ja. Und ich hatte offenbar so ein bisschen weiche Bänder, was ich natürlich nicht wusste. Genau, und dann ist diese Wachstumsfuge ist eben rausgesprungen, was in der Wachstumsphase, als ich 15 war, natürlich nicht besonders gut ist. Und die Ärzte haben halt damals gesagt, wenn sie nochmal rausspringt, wächst das Bein definitiv nicht mehr. Ja. Das war mir völlig egal. Ich habe einfach weitergespielt, unter Schmerzen immer wieder trainiert.
Oh, Christoph.
Ja, ich wollte, es ist so, wie es halt manchmal so ist.
Boris Bettger-Geschichte.
Ja. Und dann haben aber meine Eltern Gott sei Dank das gesehen und haben irgendwie jetzt nicht mit Verboten operiert, Pädagogen natürlich, Lehrer. Sondern haben mich halt nach England auf eine Schule geschickt. Und dann war ich mit ganz anderen Problemen beschäftigt.
Aber England ist ja auch so eine Fußball-Nation. Irgendwie.
Ja, aber ich war natürlich, also erstens war Fußball damals uncool. Also man darf nicht vergessen, das war ja 89, 90. Heute denkt ja jeder Junge will Fußballprofi werden und Messi werden und ein Star werden. Das war, Fußball war damals eher uncool. Also cool war eigentlich Basketball. Ich habe auch so hobbymäßig auch Basketball gespielt. Ich habe auch, siehst du?
Naja, kein Zufall. Warum wahrscheinlich? Weil es cool war, das habe ich total vergessen. Nee, weil
eigentlich bist du wahrscheinlich nach dem Bladen ein paar Bälle, ein paar Körbe werfen.
Wir sollten mal One-on-One spielen, das finde ich gut. Weil ich habe Basketball geliebt.
80 Jahren kein Basketball mehr gespielt.
Ich hatte auch so einen Lakers-Ball in lila und gelb.
Oh, sehr cool.
Und wir haben im Schulhof, in den Schulpausen haben wir eigentlich immer Basketball gespielt. Kein Mensch wollte Fußball spielen. Und deswegen, als ich dann nach England kam, 1990, das war jetzt nicht so diese Popkultur, die das heute war, wusste ja auch niemand, dass ich Fußballprofi werden wollte, also wurde ich auch nicht drauf angesprochen. Ja. So relativ simpel. Und dann war es aber so, dass die Rave-Partys damals losgingen in England. Und dann haben mich dann so ältere Mitschüler immer so auf diese Autobahn-Raves mitgenommen.
Die ja auch immer so halb illegal waren. Man musste wissen, wo die sind. Das wurde nur so unter. Musste so geheime Nummern anrufen, wo einem gesagt wurde. Wo
und es gab ja kein Internet, also kein www zumindest.
Und auch kein SMS, also keine Handys.
Handys. Das heißt, man musste immer an so einen bestimmten Parkplatz fahren und dann kam jemand und hat so kleine Zettel verteilt und da stand dann die Adresse drauf. Ja. Und es war dann auch so, dass ich war immer der Jüngste. Weil ich so eine Klasse hochgestuft worden war und dann waren dann diese Älteren und die sagten aber immer, wenn dir jemand so Gummibärchen andrehen will, sag nein.
Nee, nicht die Gummibärchen.
Haben auf mich aufgepasst.
Aber das ist ja tatsächlich sehr geil, Ende der 80er, Anfang der 90er, mitten in diese Rave-Kultur in England
zu stoßen.
Das ist ja unfassbar.
Ja, das war wirklich verrückt und dann kam ich halt zurück und dann ging in Deutschland Rave plötzlich los und das war natürlich nochmal was anderes, weil es sehr von Techno dann hier ja beeinflusst war und dann bin ich aber auch voll rein dann so ein paar Jahre. Also richtig so, sind wir dann nach Frankfurt gefahren und nach Kassel ins Aufschwung Ost, ins Stammheim und nach Köln in den
ins Warehouse
und Studio 6, 7.
Ach, ja, aber das kam ja erst viel später. Warehouse und dann gab es vorhin noch wie hieß das nochmal? 42 gab es auch.
Ja, 42, das war die Zahl. Genau.
Und dann immer After Hour Poller Wiesen.
Das Absurde war, also ich so Jahrzehnte später gehe ich in ein Restaurant hier in Berlin, Restaurant 3 in der Nähe von der Volksbühne, das mir so empfohlen worden war, das gerade aufgemacht hatte. Und die kommt eben irgendwann die Besitzerin und Köchin raus. Und ich denke, das Gesicht habe ich schon mal gesehen irgendwo. Naja.
Autobahn.
Und dann irgendwann schaute die auch so irgendwie. Und dann irgendwie ging das so den ganzen Abend. Und irgendwie am Ende des Abends, beim Zahlen, glaube ich, habe ich dann gesagt, sag mal, sorry, also es ist jetzt eine blöde Sache, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, haben wir uns schon mal gesehen irgendwo. Und dann meinte sie, ja, ich habe auch das Gefühl den ganzen Abend, dass wir uns schon mal gesehen haben. Und dann, ja, aus Berlin? Nee, nicht aus Berlin. Wo kommst denn du her? Und dann sagte sie, ja, aus Köln. Sag ich, Köln. Und so, was hast denn du früher gemacht? Ja, ich war DJin früher. Und dann war die Köchin und Besitzerin, war in Köln die erste deutsche Drum and Bass DJ.
Nein.
Unter dem Spitznamen, Künstlernamen Dagmar da Mörderin.
Ach, die kenne ich auch noch.
Das siehst du?
Ja. Sehr lustig.
Ja. Und ich wirklich, also praktisch 20 Jahre später und sie hatte mich, hatte mein Gesicht offenbar auch in Erinnerung, weil wir sind da relativ oft hingefahren und haben dann.
Ja, es gab ja so, es gab in Köln in der Techno-Szene einen ganz mini, mini kleinen Part Breakbeat und Drum and Bass DJs. Das war so eine Gang von höchstens 10 DJs, weiblich und männlich, weil das ja immer nur so eine kleine Abspaltung dieses Techno-Kosmos war und in Köln natürlich entsprechend kleiner. Und das, die haben immer so, die haben auch im 42 mal ganz viele Partys gemacht, da bin ich dann auch mal hin, weil ich fand das auch eine total geile. Ich habe damals in so einer Rockkneipe aufgelegt, in so einer Independent im Blue Shell, legendäre Kneipe in Köln. Da habe ich aufgelegt und das war so mit 18 und dann habe ich da zu der Zeit, weil er hat mich aufgelegt, weil er wusste, dass ich so Grunge bin und Punk und so, ne, und das irgendwie alles cool finde. Ich habe aber zur gleichen Zeit so Breakbeat für mich entdeckt und fand das immer so geil, weil ich fand das immer so energiegeladen und dann so diese ganzen Digital Hardcore, also alles so um Alec Empire, Atari Teenage Riot, so ein Gedöns, so super harte.
Richtig hart, das ist ein richtig hartes
genau.
Zeug gewesen.
Naja, genau, so richtig harte, auch so, aber trotzdem mit Gitarren auch, ne? Und das war für mich dann so der Übergang irgendwie. Und dann habe ich angefangen, das da auch immer in der Kneipe aufzulegen. Und dann hat er mich eines Tages rausgeschmissen, weil ein Kumpel von mir einen Joint geraucht hat. Und in Köln, muss man wissen, raucht jeder überall 100 Joints, ne? Und dann so, hast du Bock, weißt du, ich hab Bock, wegen dir meine Konzession zu verlieren? Ich so, Rolf, tu mir einen Gefallen, du schmeißt mich jetzt nicht raus, weil ein Typ einen Joint geraucht hat. Und dann kam so ein bisschen raus, dass ihm der Sound nicht mehr so gut gefällt.
Ja, das ist ja auch, also heute ist es ja so, dass überall alles läuft und alle, es gibt ja gar keine Genres mehr. Ja. Aber das ist ja alles irgendwie so. Und alle Musik wird gleichzeitig gehört, die alt ist und neu ist. Damals war das aber nicht so.
Das stimmt.
Das war, also in den 90ern war es wirklich noch so getrennte Orte. Die einen, da gab es die Britpop-Läden, als ich dann später in München gelebt habe. Gab es dann das Atomic Café, der
Atomic Britpop, legendär. Ja.
Und dann aber gab es eben auch das Ultraschall, das war dann der Technoladen und das waren wirklich getrennte Milieus. Die Leute haben sich anders angezogen und so.
Ja. Ja. Ultraschall habe ich auch ein paar gute Partys erlebt.
Absolut.
Ein sehr, sehr guter Laden.
Harry Klein ist, kennt ihr gar nicht, ne?
Doch, Kunstpark Ost.
Ja. War dann auch im Kunstpark
Klein,
Ost. Ist mehrmals umgezogen.
Ja, zu meiner Zeit waren die irgendwo in der Innenstadt.
Naja.
Ja. Das gucke ich jetzt immer.
Kennt ihr noch die Mandarin-Lounge?
Mandarin-Lounge, natürlich große Abende.
Geil in München,
ja, absolut.
In so einer Wohnung, da hat man gedacht, boah, ein Club in einer Wohnung.
Ja, Reinhard Götz auf der Tanzfläche. Ja. Und dann natürlich die berühmte Egon Bar, zu der dann auch tatsächlich eines Abends dann Egon Bar kam.
die Pointe kannte ich nicht.
Ja. Wir kamen eines Tages an und vielleicht auch einer der besten oder auch interessantesten Politiker, finde ich, den wir hatten.
Das stimmt.
Ich habe auch zuletzt übrigens erfahren, dass das Robot in München zugemacht hat.
Ah.
An der Münchner Freiheit, dieser Klamottenladen.
Ja.
Vom Gunther.
Ja.
Du guckst mich mit sehr großen Fragezeichen an.
An den Klamottenladen an der Münchner Freiheit. Ich habe ja auch über 10 Jahre in München gelebt. Ja. Kann ich mich gar nicht erinnern. Ach, Harry Klein. Gucke ich heute noch. Also die haben ja so einen Livestream jetzt während der Pandemie. Die haben, das, finde ich, nach dem Berghain das beste Soundsystem.
Ja.
Das ist wirklich unfassbar. Der ganze Raum ist irgendwie gelagert auf irgendwas.
Ja,
ihr kennt euch da besser aus. Und das
Robert Johnson
und ist natürlich eben
der beste Laden.
VJs, heißt das so?
VJs.
Ich bin ja nur Konsument. Also ich bin ja kein Fachmann, aber das war immer toll. Harry Klein war immer super. Immer cool.
Man, ja. Also in München habe ich immer, ich habe mit die besten Partys in München gefeiert, gerade so zu Techno-Hochzeiten. München und was auch immer geil war Airport in Würzburg.
Ah ja.
Da waren auch noch immer sehr, sehr gute Partys.
Ja, ich hatte, mein Vater hatte eine Zeit lang mal eine Freundin in Würzburg, also da war ich, also junger Teenager und deswegen war ich dann plötzlich irgendwie öfter mal am Wochenende in Würzburg. Und in Würzburg gab es einen Radiosender, der hing mit dem Airport zusammen und die haben ganz früh DJ-Mixe im Radio gespielt. Was es überhaupt nicht gab.
Ja.
Also kein deutscher Radiosender hat so Mixes gespielt.
Ja.
Und da saß ich immer dann samstagabends, da war ich vielleicht so 13 oder so, und habe am Kassettenrekorder auf den Kassetten die Mixes mitgeschnitten. Ja. Habe ich dann später, bei HR3 gab es das dann auch vom Hessischen Rundfunk.
Genau.
Samstagabends. Und mein Vater hatte dann immer so einen Eindruck, dass der Junge ist doch seriös, wenn er also samstagabends von 9 bis 12 doch zu Hause bleiben und Radio hören, ganz brav. Er wusste nicht, dass ich mich mit dem Sound vorbereite für den späteren Verlauf der Nacht. Ja. Wobei er eigentlich immer, also man muss wirklich sagen, also liebe Grüße, der hat relativ schnell kapiert, dass das Nachtleben und Ausgehen doch irgendwie so ein etwas ist, was ich irgendwie mag. Das hat er da auch schmerzhaft an einem Abend erlebt. Da war ich sehr jung, da muss ich, weiß ich nicht, 14, 15 vielleicht, also eher 14. Da kam ich von der Dorfdisco aus Langgöns, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, dem Hardrock. sehr betrunken, war so eine umgebaute Scheune, natürlich, sehr, sehr betrunken nach Hause, und zwar so betrunken, dass ich die Tür noch aufgemacht habe vom Haus und bin dann gab es so eine kleine Empfangshalle, so ein Bungalow, und bin einfach geradeaus nach vorne gekippt auf die Fliesen. Nein. Und bin so eingeschlafen. Und ich weiß noch, dass mein Vater mich irgendwann dann so weckte und sagt, jetzt geh mal ins Bett.
Audiokommentar, Christoph haut mir auf den Arm. Ja.
Und sagte dann am nächsten Tag zu mir, okay, also du kannst ausgehen und Dinge machen, das kannst du alles machen, solange die Noten in der Schule okay sind.
Ja. Fairer Deal.
Fairer Deal.
Und wie war das in Mathe dann?
Naja, in Mathe war es dann so, dass, wie du weißt, war es dann immer so, erste Arbeit 5 plus, zweite Arbeit 5 und dann Nachhilfe mit der Mama, 2 minus.
Super.
Das hat mich dann immer so durchgerettet. Allerdings wurde mein Mathelehrer, der auch leider mein Schuldirektor war, total sauer. Also der war dann irgendwann richtig genervt.
Wieso?
Naja, weil er hat gemerkt hat, ich interessiere mich nicht so sehr für sein Fach und lerne dann aber. Ja. Und plötzlich schreibe ich eine 2.
Ja. Das Kind lernt heimlich, neuerdings.
Nee, und der mochte mich gar nicht. Und der hat tatsächlich, als ich dann, in dieser Fußballzeit, wurde man dann immer so auf so Lehrgänge eingeladen. Mhm. Ja. Oh. Vom Hessischen Fußballverband auf die Sportschule Grünberg. Mhm. Und du musstest freigestellt werden von deiner Schule. Ja. Das war eigentlich nur pro forma. Also natürlich wurde man immer freigestellt, aber er hat mich dann total gequält. Also der hat dann das wirklich geschafft. Ich brauchte halt eine schriftliche Einwilligung von ihm und war ja mein Mathelehrer und brachte die einfach nicht mit. Und er wusste natürlich genau, und er hat es dann wirklich so weit getrieben, dass er am Freitag eine Mathestunde hatte bei mir. Und mir und auch ihm war klar, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns sehen, weil am Montag bin ich ja in diesem Lehrgang und er hatte sie nicht dabei.
Wow.
Und da musste ich wirklich meinen Vater anrufen. Der musste dann in der Schule anrufen, dass dieser Lehrer mir dann diese Genehmigung dann noch gegeben hat. Also es war wirklich...
Wie der Sheriff bei Rambo.
Ja, so ganz, genau. Power-Trip. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Schrecklich. Ja, naja.
Was war der beste Club in Frankfurt, in dem du jemals warst?
Also ich werde nie vergessen, das erste Mal im Dorian Gray. Das war deshalb so, also ich meine, ich war dann im Exzess natürlich öfter und auch im Nachtleben, in der Konstablerwache, da hat dann Atta aufgelegt. Haus, Donnerstagabends, wenn ich mich
erinnere. Oh, Atta war auch mal geil.
Ja.
Auch ein super Typ.
Atta und Heiko MSO waren ein gutes DJ-Duo. Aber das erste Mal im Dorian Gray war wirklich was Einmaliges. Dorian Gray war ja, was gibt es nicht mehr, lange nicht mehr, war ja ein Club im Flughafen.
Ja, vom Löffel.
Genau, der hatte auch viel gespielt, Markus.
Ja, der hat ihn, glaube ich, auch gehört. Ich glaube, der hat ihn gemacht.
Ach, weiß ich gar nicht. Ja. Na, jedenfalls war der, also Max Boon war da auch Stamm-DJ, genau. Der Löffel.
Gott hab ihn selig.
Gott hab ihn selig, ja. Und das der war eben deshalb im Flughafen, weil es am Flughafen keine Sperrstunde gab. Das heißt, die konnten halt wirklich bis Montag oder Sonntagmittag irgendwie feiern. Und das war, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, das war ja auch noch zu Zeiten vor dem 11. September. Das heißt, du bist einfach als Clubbesucher in den Flughafen reingekommen, konntest dann die Gänge entlang laufen, also bist du bestimmt ein Eingang, und bist dann auch normalen Passagieren unter Umständen noch begegnet. Und dann aber, um dann aber sozusagen zu feiern. Und, im Grey saßen die DJs auch auf so einem Drehsessel. Und ein Plattenspieler war links und der andere war rechts. Also es war so ein ganz eigentümlich. Aber die hatten den besten Sound. Die haben den Sound nachgebaut vom Studio 54 aus New York. Es war dieselbe Soundanlage. Unglaublich. Wobei, weil du sagst, Markus Löffel.
Ja.
Ich hatte in Köln mal ein unvergessenes Erlebnis mit zwei mittlerweile verstorbenen Musikgrößen der deutschen Popkultur. Eben auf der Popcom traf man sich doch immer im Hyatt abends danach. Also alle gingen dann an die Bar im Hyatt. Und ich lebte damals in München und hatte aus irgendeinem lustigen Zufall kurz vorher Ralf Siegel kennengelernt, den Schlagerproduzenten. Ja. Und kannte eben Markus Löffel auch ein bisschen. Und plötzlich tauchten die beide so auf und ich stand zwischen denen. Also dem Techno-Produzenten und DJ.
Absoluter Popcom-Klassiker damals, genau. Plötzlich so zwischen solchen Leuten.
Schlager und so ein Schlagermensch. Ja. Und ich stellte die beiden, weil ich zufälligerweise der Einzige war, der jetzt die beiden persönlich kannte, und stellte also sozusagen diese beiden Herren einander vor. Und dann sagte Ralf Siegel, und Löffel reagierte so ein bisschen merkwürdig, sagte, wer ist das, dieser alte Mann? Ne? Ralf Siegel sagte dann irgendwie, ja, du kennst auch meine Sachen. Also zum Beispiel einer meiner größten Hits war Jing, Jing, Genghis Khan. Ja. Und sang also dann tatsächlich sein Lied dem anderen vor. Und dann sagte Markus Löffel, ja, und ich bin der von Ride in the Night. Und sang dann halt seinen Hit von Jam and Spoon. Dann haben die sich gegenseitig ihre Songs vorgesungen.
So einfach ist die Welt.
So einfach ist die Welt. Der Löffel war immer ein saufeiner Kerl. Den mochte ich immer wahnsinnig gerne. Ich habe auch mal im Dorian Gray aufgelegt mit einem Freund.
Ah ja?
Auf dem Geburtstag vom Löffel. Der hat da seinen Geburtstag gefeiert. Und wir haben dann vorne so eine, in der Lounge so eine Area bekommen, wo wir aufgelegt haben, weil dieser Kumpel aus Würzburg, Peter und ich, wir haben immer alles außer Techno aufgelegt, aber nur auf Techno-Partys.
Gutes Konzept.
Wie so viele Leute kannten aus der Szene so. Und die haben uns alle so geliebt. Peter, der hat damals im Airport in Würzburg eine eigene Bar gehabt, die hieß die Space Bar. Da war immer alles freaky, weil er halt so ein Freak war irgendwie und er jedem immer so Schnaps gegeben hat und so. Und den kannte einfach jeder. Und ich halt damals irgendwie mit Viva-Fame irgendwie kannte natürlich irgendwie auch jeden.
Und jeder kannte dich.
Genau. Und deswegen fanden die beiden es immer witzig, uns als DJs zu buchen und so Special Areas zu geben. Ich weiß noch, wir haben einmal in Neuss im Treibhaus, war ja auch so ein legendärer Club.
Stimmt.
Ja. Und da war einmal im Jahr die Booker's Night, wo die ganzen Techno-Booker ihre DJs hingebracht haben. Mhm. Und haben die alle da aufgelegt. Also nur die größten Namen irgendwie so. Eben auch Löffel und Fat und wie sie alle heißen. Und dann hat der zur Booker's Night hat er auch Peter und mich gebucht und hat gesagt, ich habe eine Special Area für euch. Und wir haben meistens so in der VIP-Area aufgelegt, ne, wo die Leute dann so gechillt haben. Und wir haben halt so 80er und Hip-Hop und so Party-Sound gespielt irgendwie. Und die Leute fanden es immer witzig, da dann so hinzugehen. Und dann hat er uns im Dreifuss gebeten, ja, ich zeige euch mal die Special Area. Und wir kommen so rein. Und dann hat er uns original ein komplettes DJ-Setup ins Herrenklo gebaut. Das war so geil. Das war der absolute Hammer.
Super.
Wir hatten da alle Plattenspieler, alles. Und hatten sogar Go-Go-Girls besorgt, die dann da im Männerklo getanzt haben vor unserem DJ-Pult. Und es war am Anfang, hat es noch keiner gewusst und gecheckt. Und dann kamen so die ersten Typen besoffen an, die einfach nur so pinkeln wollten. Und wir haben so aufgelegt. Und dann haben die so gepinkelt und haben sich so orientiert und gucken so zu uns rüber und sind plötzlich so, was? Und haben sich so erschrocken, weil dann ein DJ-Team neben dir steht und auflegt. Das war der Hammer.
Das ist eine tolle Geschichte.
Glaubst du, dass dieses Nachtleben und Clubleben kommt so wieder?
Das überlege ich oft. Also ich würde es, also es war fantastisch in den 90ern, muss man sagen. Das war wirklich eine unglaubliche Szene. Alle kannten sich. Diesem Feiern wurde alles untergeordnet auf eine nicht dumme Art und Weise. Also es hatte trotzdem irgendwie so einen guten Überbau in allem, fand ich. Also so wird es nicht wiederkommen, glaube ich. Das geht wahrscheinlich nicht so, hat, glaube ich, einfach alles seine Zeit. Aber ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr so wird. Das Problem ist, wie du ja auch schon sagst, es gibt heute nicht mehr so richtig Genres. Musikalisch ist es mittlerweile irgendwie schwer, auf Partys zu gehen und zu wissen, was einen ungefähr für einen Sound erwartet. Also klar, grob kann man es noch einschätzen in Techno oder elektronisch und Hip-Hop und so. Aber was du da für einen Hip-Hop gespielt kriegst, was du da für ein Elektro oder House oder was auch immer gespielt kriegst, das kann man irgendwie nicht mehr so leicht sagen, finde ich.
Das ist, ich meine, jetzt schade. Natürlich auch im Zusammenhang mit der Pandemie, um das Wort einmal noch
auszusprechen. Na, absolut. Also ich hoffe, dass es, ja. Ich würde es mir wünschen. Ich hätte auch wieder total Bock, das mal so zu erleben. Ich weiß noch, ich war irgendwie vor der Pandemie war ich einen Abend in der Live-Show von Jurassica Parker, so eine Drag Queen hier aus Berlin. Mit der hast du ja auch mal.
Ja, mit der saß ich auch mal in einem Podcast zusammen. Liebe
genau.
Grüße. Lustig.
Und die macht ja so eine Live-Show im BKA-Theater. Und wie gesagt, vor der Pandemie mit Publikum und so, dann war ich da zu Gast. Und dann war es, die geht erst um 23 Uhr los oder so. Das ist halt ein Kreuzberg am Mehringdamm. Und dann war sie irgendwann vorbei um 12:30 oder wann auch immer. Und dann war ich so ein bisschen angetüdert und habe ich gedacht, oh, kann ich noch ein bisschen losziehen. Und dann gibt es so einen Club, der heißt Die Klappe. Der ist auf dem Mehringdamm, auf dem Mittelstreifen. Da ist so ein alte, das war so eine Umkleide für BVG-Mitarbeiter. Das ist, da muss so eine Klappe aufgemacht werden, so eine Tür, die so aufgeklappt wird. Und dann gehst du da so ein bisschen so in den Keller. Und dann sind da so Garderoben und so, da haben die früher so Pause gemacht sozusagen. Und die hatten einen Schlüssel dafür und so. Und da ist mittlerweile dieser Club drin. Der ist total eng. Also die Tanzfläche, wenn da 10 Leute auf der Tanzfläche sind, ist die voll. So. Und so richtig voll. Also, dass du dich so drängst und so Schulter an Schulter tanzt. Und der DJ übrigens ist hinter so einem Gitter und hat dahinter einen Raum, in den 50 Leute passen würden. Aber da ist dann alles leer. Und dann war ich da irgendwie feiern und es war echt lustig. Und es lief so Elektro und ich habe da echt Spaß gehabt. Bin irgendwann nach Hause und dann 2 Wochen später rede ich mit meiner Tochter. Damals irgendwie, weiß ich nicht, 18 oder so. Jetzt ist ja also 2, 3 Jahre her. Und dann sag ich so, ja, ich war auch zuletzt hier, war ich da im BKA-Theater und dann bin ich da auch noch in die Klappe gegangen und dann hat die zu mir gesagt,
du auch?
Was machst du denn in der Klappe? Da war die richtig abgeturnt, dass ein alter Sack sich dahin verirrt.
So ein Topos, ne? Dass die Kinder dann irgendwann, dass man sich absprechen muss, weil man ins Berghain geht. Ja. Das hat mir neulich ein Lektor erzählt von irgendeinem Verlag, der so mein Alter eher ist, also so 50, und immer ins Berghain ging. Und irgendwann war halt klar, dass seine Kinder da auch sind. Und dann haben die sich aber, das ist, fand ich ganz nett, auf einer WhatsApp-Gruppe abgestimmt, wer wann im Berghain anzutreffen ist.
Super. Ja. Ja. Jurassic Parker, weil du gerade Jurassic Parker erwähnt hast, ich saß mal in so einer Blind Date Podcast-Folge mit ihr zusammen und die Produzenten hatten sich offenbar überlegt, okay, welche zwei fremden Menschen setzen sie da zueinander? Also die
Drag Queen, Freunde werden oder so, ne?
Ja,
dieser Podcast.
Genau, und ich und den Zeitredakteur. Ne? Und dann, also sie war nicht in Full Dress, aber schon als Persona. Mhm. Und dann also wurden wir, also diese fremden Universen wurden also da an diesen Tisch gesetzt und man da las sich immer so gegenseitig Fragen vor. Und nach, ich weiß nicht mehr, nach 10 Minuten oder so, kamen wir drauf, wo sie eigentlich in Berlin lebt. Und dann sagte sie, ja, in der Nähe von der Potsdamer Straße. Und sage ich, ja, da lebe ich auch. Und aha, und was ist da, gehst du auch mal in den Rewe-Markt? Sag ich, ja, da gehe ich auch hin. Ja, wer ist denn deine Lieblingsverkäuferin? Sag ich, ja, die Schweizerin mit den kurzen blonden Haaren. Meine auch. Und dann waren wir innerhalb von 10 Minuten, haben wir gemerkt, dass wir so 100 Meter voneinander entfernt gelebt haben. Und wir sehen uns jetzt auch manchmal so auf der Potsdamer und winken uns zu.
Ja, Jurassic ist toll.
Ja, ganz toll.
Die war auch schon hier im Podcast. Aber das erinnert mich an eine Geschichte mit Biolek. Der war ja mein Nachbar in Köln, in meiner ersten Wohnung, als ich 18 war. Da habe ich vis-à-vis von Alfred gewohnt. Und by the way, der beste Nachbar, den man sich wünschen kann. Ja. Also weil der mochte mich, weil ich war so ein junger Moderator und ich war auch bei Boulevard Bio schon zu Gast. Und als ich bei Boulevard Bio haben wir so 10 Minuten über unsere Bäckerin, unsere Bäckerei-Fachverkäuferin gesprochen, wie sehr wir die mögen und so. Ja, dieses junge polnische Mädchen, ja, die ist so süß und so. Haben die ganze Zeit über die gesprochen. Und der und Biolek war so, der hat dann, ich weiß, ich hatte irgendwann mal dann so ein Mädchen zu Besuch und wollte die Wein trinken und ich bis heute keine Ahnung von Wein irgendwie. So heute wenigstens rudimentär, aber damals mit 18 gar nicht. Also was ist Wein so in etwa? Und dann wollte ich die aber so ein bisschen beeindrucken, weil ich die ganz toll fand. Und dann habe ich Alfred angerufen und gesagt, Alfred, ich habe ein super Mädchen hier, die will Wein trinken. Ich habe keine Ahnung. Hilf mir. Und dann und alles, was er gesagt hat, ist, nee, jetzt komm rüber, ich habe einen ganzen Keller voll. Dann bin ich über die Straße, da stand er schon so mit 2 Flaschen in der Tür. Hier, der ist ganz ein toller deutscher Weißer, den kennt kaum einer. Der wird sich wundern, woher du den kennst, super lecker und so. Wenn du noch mehr brauchst, sag Bescheid, ich habe alles da und so. Komm doch morgen zum Essen, ich koche uns was und so. Also nee. Hammer Nachbar, total geil. Ich habe den richtig, richtig geliebt.
Ja, ja.
Super Typ.
Ich habe den auch mal interviewt. Ewig her. Und der hat ja dann später hier in Berlin gelebt, in Prenzlauer Berg in der Salzburger Straße, glaube ich.
Ja, der ist ja jetzt wieder in Köln.
Köln. Und wenn du hast ja viele junge Zuhörerinnen und Hörer. Wer jetzt sich gerade fragt, wer ist Alfred Biolek oder was hat er gemacht? Es gibt ganz viele legendäre Sendungen mit ihm. Eine ist Sammy Davis Jr. Live im alten Wartesaal bei Biolek. Grandios, ist auf YouTube zu sehen. Ein unfassbarer Auftritt, also legendär. Und Alfred Biolek hatte ja eine Kochsendung auch.
Alfredissimo.
In der im Grunde genommen nie gekocht wurde, sondern vor allem getrunken. Also wenn man im Nachhinein sich die Folgen anschaut, da war immer schon, die Promis fingen irgendwie so an, was sie so kochen und ach, da habe ich schon was vorbereitet. Na. Und dann zogen sie es nur noch aus dem Ofen raus. Das war eigentlich fertig. Es ging eigentlich nur darum, Alkohol zu trinken.
Absolut.
Bei der Aufzeichnung. Und unvergessene Folge, eine meiner Lieblingsfolgen, Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten, der schwarze Spaghetti gemacht hat. Passenderweise.
Ja, das war, also man muss ja wirklich sagen, dass Alfred so sehr so diese moderne Form der Kochshow ins deutsche Fernsehen gebracht hat.
Völlig
also
richtig.
War das nicht die erste überhaupt? Gab es
davor
was?
Davor gab es sicher Kochshows.
Ja, also. es gab diesen Koch.
Es gab schon in den 50ern diesen Toast Hawaii.
Exakt.
Erfinder.
Genau. Der den Toast Hawaii erfunden hat.
Was ihr meines wisst.
Ja. Über den gab es mal einen Film später.
Jan-Josef Liefers.
Ja.
Ja, richtig. Genau. Alles dicht machen. Mit unserem Alles-Dicht-Machen-Freund, Josef Liefers. Naja, genau. Aber er hat auf jeden Fall die Kochsendung modernisiert. Da haben ja auch wirklich fast nur Leute aus der KM für ihn im Team gearbeitet. Das war ja immer so da wurden ja alle Leute vom WDR rekrutiert aus der Kunsthochschule für Medien in Köln. Die haben alle dann bei Alfredissimo und den ganzen Produktionen gearbeitet und so. Als ich damals bei Boulevard Bio war neben mir der andere Gast Zlatko. Weil er gerade aus dem Haus raus war.
Big Brother. Nein. Ja. Erste Staffel.
Riesenstar damals. Oh. Musste ich für meine damalige Freundin noch ein Autogramm von ihm holen.
Zlatko und Jürgen. Ja, ja und dann noch legendär auch der erste Auftritt des dünnen Karl Lagerfeld.
Stimmt.
War auch bei Boulevard auch Bio. Ja. Der plötzlich irgendwie plötzlich in die dünnen schwarzen Jeans reinpasste. Stimmt. Und seine Diät erklärte.
Na. Und der hatte auch zwischendurch immer wieder so Sendungen, wo er dann so einen Politiker auch nur hatte und so. Also statt drei Gästen oder zwei hat er dann so Einzelsendungen mit so ganz großen Tieren gemacht.
Naja.
Das war immer sehr gefällig im Grunde genommen, diese Talks, die er da geführt hat. Aber war schon gut. Ich hab mir damals von Alfred, habe ich aber leider nicht mehr, ich habe mir seine Notizkarte über mich geben lassen.
Nee.
Als ich da in der Sendung war. Ich habe gesagt, kann ich die haben? So, klar, ist mir doch egal. Dann hat er mir
Du hast die nicht mehr?
Nee, ich habe die nicht mehr.
Weißt du noch, was draufsteht?
Ja, also es waren halt so diese ganzen Infos, die ich über mich ja auch kannte. Und dann, so, ich fand es interessant, der hatte so ein Markersystem. Also manche Sachen hat er unterschiedlich farblich angestrichen, wenn sie ihm anscheinend unterschiedlich wichtig waren oder so. Das war irgendwie ganz faszinierend.
Hatte der wirklich so eine Hustetaste?
Ach ja.
Der hatte doch unterm Stuhl oder irgendwo hat er so einen verborgenen Knopf, wo er
kann sein, habe ich nicht
muten konnte. Heute sagt man muten,
ja.
Weil der so gehustet hat immer.
Das kann sein.
Jetzt sollten wir sollten so eine Schmatz-Mute-Taste bei alles gesagt haben.
Das ist ja das Konzept.
Ich habe zuletzt wahnsinnig lange überlegt, weil mir nämlich eingefallen ist, dass ich mal als Viva-Teenager in einer Talkshow war, zusammen als Gast mit Hildegard Hambücher.
Ah ja.
Der Grand Dame der FDP. Ja. Und ich weiß, dass das ein cooler Talk war.
Zeitgleich, habt ihr gesagt,
ja. Der Grand Dame. Aber das ist so wie der zweite Vorname. Oder es gibt auch so Menschen, die haben so
Hildegard,
die Grand Dame der FDP. Die Grand Dame der FDP.
Und ich weiß, dass das ganz interessant war, weil ich kann mich erinnern, da waren nur alte Menschen außer mir. Und dann habe ich so ein bisschen so gewühlt im Gedächtnis überlegt, wer noch dabei war. Und dann wusste ich, auf jeden Fall hat Michael Friedmann auch mitmoderiert.
Ah ja.
Und dann habe ich überlegt, wer war noch, ich wusste, es war auch in Frankfurt, also es war eine Sendung vom HR. Und dann ist mir eingefallen, dass der Bissinger auch mitmoderiert hat.
Manfred Bissinger.
Genau, Manfred Bissinger, Gründer Die Woche, die ich damals total cool fand als Wochenzeitung, weil mein Vater Spiegel gelesen hat und ich unbedingt was anderes lesen wollte. So. Und dann hat es noch als drittes, wie hieß sie, Lück Jochensen, glaube ich.
Ah ja, richtig.
Die drei haben das zusammen, die hieß nämlich 3-2-1, die Sendung, habe ich jetzt wieder rausgefunden. Dann war so eine Talkshow im Hessischen Rundfunk, wo immer versucht wurde, zwei Gegenpositionen hinzustellen. Deswegen haben sie dann Hildegard Hambücher, die sozusagen für die alte Generation gesprochen hat, und den jungen Viva-Moderator, der für die junge Generation gesprochen hat. Dann wollten sie so ein Clash of Generations da irgendwie. Ja, wir haben uns alle ganz gut verstanden, weiß ich noch. Und dann sind wir danach noch alle essen gegangen und da weiß ich, dass ich Michel Friedmann so cool fand. Der war so wahnsinnig nett und der war so cool und ich konnte mich mit dem so über alles unterhalten und so. Ich hatte den dann noch, ich war halt super jung, ich hatte ihn noch gar nicht groß wahrgenommen irgendwo oder so. Und weiß noch, dass ich so begeistert von ihm war, wie cool der ist.
Ja, also mit Michel Friedmann verbindet mich auch manches, weil nach dem Skandal, den er hatte,
ja.
Nachdem er dann von allen Ämtern und Sendungen zurücktreten musste, ich sage jetzt nur als Stichwort Paolo Pinkel, hieß er, war sein Pseudonym, verschwand er nach, wenn ich mich richtig erinnere, nach Monte Carlo oder Nizza. Jedenfalls tauchte er also ab in seiner Wohnung da und irgendwann kam das Angebot, ich könnte ihn interviewen. Das erste Interview mit Walid Nakhshbandi, liebe Grüße. Und dann sind wir auch dahin und haben dieses Gespräch mit ihm geführt und ich weiß noch, wie er dann in dem Gespräch auch sagte, dass er oft diese Selbstgespräche führt über das Leben mit ihm und Michelle und er reden miteinander. Und also es war ein sehr offenes Interview und ich flog dann zurück nach Berlin und habe es aufgeschrieben und habe ihm das dann wie vereinbart zur Autorisierung geschickt. Und dann rief er mich zurück und sagte, Herr Ahmed, Sie haben es wunderbar aufgeschrieben, ich habe das genau so gesagt, was Sie da aufgeschrieben haben. Ich kann leider kein Wort davon freigeben.
Ja, zum Beispiel eine gute Fingerübung.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, aber Herr Friedmann, also wir hatten noch so eine gute Zeit und das war jetzt natürlich für mich, Sie verstehen, da haben auch viel jetzt Einsatz, da Arbeit reingesteckt. Was dürfte ich denn ein Porträt über Sie schreiben?
Ja.
Ach, das würden Sie machen. Und dann habe ich gesagt, ja, also das würde ich machen und ich würde Sie dann vielleicht nochmal anrufen vorher, ob es dann nochmal was, ja, selbstverständlich. Und dann habe ich ein Porträt geschrieben über ihn und dafür habe ich dann sogar einen Preis gewonnen. Und das war für mich eine interessante Medienerfahrung, weil der wollte nicht die Sachen zitiert haben in der Öffentlichkeit, die er gesagt hatte, aber dass sich jemand mit ihm beschäftigt und ihn interpretiert, das fand er dann doch ganz cool.
Ja. Man redet aber auch manchmal eine Scheiße in Interviews. Es ist ja auch Tagesform abhängig und so.
Aber das war jetzt nicht das.
Aber hat er nicht jetzt so ein unendliches Interviewformat auch?
Habe ich auch gehört. Also hast du da auch gestutzt, als du das gelesen hast?
Ja, habe ich kurz gedacht, ich so interessantes Konzept, irgendwie kommt es mir bekannt vor.
Übrigens, weil wir schon bei so Fernsehtipps sind, ich habe das erst vor kurzem, weil ein Freund von mir hat mir die Folge empfohlen, ich kannte die gar nicht. Legendäre Folge von Durch die Nacht. Der tollen Arte-Doku, in der ja immer zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich nicht kennen. Legendäre Folge, Michel Friedmann und Christoph Schlingensief, nachts durch Frankfurt.
Absolut, glaube ich.
Mit Hannelore Elsner als Stargast.
Ja.
Also wirklich unfassbar. Christoph Schlingensief, der total schüchtern immer in die Kamera schaut und ich weiß auch nicht, was hier alles so passiert. Und Michel Friedmann, der in die Küche geht vom italienischen Restaurant und sagt, mach ihm noch mehr Trüffel drauf. Ja. Also legendär.
Es gab damals in Köln einen tollen Italiener auf der Aachener, Trattoria Vesuvio, und direkt neben dem Milowitsch-Theater. Und die Chefin war so eine alte Italienerin, Maria hieß die, und bei der war es so, die war immer so, es war auch so ein bisschen so, kölsches Promi-Lokal, klar, neben Milowitsch-Theater und so, ne? Und bei der war es so, wenn du da warst und nicht aufgegessen hast, dann musstest du mit dem Teller in die Küche und dem Koch erklären, warum.
Also, haben alle aufgegessen? Ja. Hatte der große Messer in der Küche, der Koch? Sag mal, da du Kölner bist, kennst du, ich habe ja auch mal...
Du hast ja in Köln studiert, dann
an der Journalistenschule. Ja. Und das war meine erste Großstadt, also Karlsruhe, liebe Grüße, wo ich vorher war, weil es nicht...
No offend.
Weil so, also,
war schon ZKM, cool. ZKM natürlich schon sehr cool.
Ja. Also Leute,
ja, ich will Karlsruhe verteidigen. Ja. Legendärer Abend mal, Wellbeck und Sloterdijk im ZKM.
Ja.
Die waren nie im Vesuvio.
Nee, bestimmt nicht.
Also bestimmt nicht. Da gab es eine Kneipe, die hieß das Metronom. Sagt ihr das noch? Ja, das
Metronom am Barbarossaplatz. Eine Jazzkneipe.
Aber das war, weil du vorhin gesagt hast, irgendwie so klein und so, das war so ein Raum, da waren vielleicht fünf Tische drin. Mhm. Und Chris hat an der Bar, hatte so eine Plattensammlung hinten und hat dann immer so aufgelegt. Und dann gab es eben auch live, an irgendeinem Abend der Woche war eine Liveband da, aber die Liveband war so groß dann wie die halbe Kneipe. Und dann konnten halt noch 20 Leute rein. Ja, das war richtig toll. Und dann ganz tolle, gibt's das noch?
Ein Metronom gibt's noch.
Nee.
Ja, und das ist einer der besten Läden in Köln.
Wirklich?
So wie gesagt, du musst dir das vorstellen, hinter der Bar nur ein Plattenregal, also kein Getränkregal, sondern nur ein Plattenregal. Und dann sitzen ja jeden Abend die fünf gleichen Typen am Tresen und kennen auch alle Platten schon und sagen zu ihm immer,
spiel doch nochmal die 46er Pressung Dizzy Gillespie, wo der da im Solo das D verkackt, da die zweite Seite spielt er doch nochmal.
Und dann legt er das auf und dann sitzen die da so, ist gut. Und dann bis das nächste dann kommt. Dann sagt er,
das ist ein alter DJ. Ja, alter DJ-Freund von mir aus Frankfurt, der immer sagt, Joschka Fischer war längst Minister, also in Hessen auf jeden Fall und dann auch Fraktionschef. Und immer, wenn er wieder in Frankfurt war, ging er in die Butch Cup, wo mein Freund damals legte und irgendwann betrunken an den DJ-Pult, hey, DJ, spiel nochmal Street Fighting Man.
Der große Stones-Klassiker.
Das Metronom gibt's.
Ne? Ja, vor allem, weil er ja selber auch ein Straßenkämpfer war.
Das ist das Metronom. Also nur Metronom heißt er.
Und Chris?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Buch da ist.
Warum weiß ich noch, dass der Chris ist?
Weil es sich anscheinend sehr geprägt hat. Aber ich weiß gar nicht, dass du so ein Jazzhörer bist.
Bin ich gar nicht. Also ich fand nur die Kneipe toll. Ja. So was gab es halt sonst nicht.
Hat auch keine Fenster. Nee. Und die Tische sind ja so festgeschraubt. Die sind so an den Bänken festgeschraubt.
Genau. Ja. Du warst auch da.
Ich war oft im Metronom. Super Laden.
Ja.
Aber Köln ja auch eine super Stadt.
Köln ist eine super Stadt.
Ich habe in Kalk gewohnt.
In Kalk?
Köln-Kalk.
Auf der Schellsieg.
Ja. Das und öfter komme ich auch über, treffe ich Leute, die in Kalk auch mal geliebt haben. So.
Alles Schlechte dieser Welt, Kürtus Nippes, Kalk und Ihrefeld, sagt man ja in Köln so schön.
Ich hatte, als ich war in der Journalistenschule, hatte wenig Geld.
Ja.
Und da gab es halt so einen Plattenbau. Also Plattenbau ist übertrieben, es war so ein Haus, wo es sehr günstig war zu wohnen. Und mein Nachbar war Einbrecher. Das werde ich nie vergessen.
Wie Einbrecher?
Der war Einbrecher.
Man wusste das so?
Nein, das habe ich dann rausgefunden. Also ich habe dann, neben der Journalistenschule war es verboten, Kölner Schule damals hieß die, gibt es immer noch Grüße, man durfte am Anfang nicht arbeiten. Also ich habe halt schon relativ viel geschrieben und damit so ein bisschen Geld verdienen und dann durfte man das nicht und dann habe ich das ungefähr ein halbes Jahr auch ernst genommen.
Aus so ethischen Gründen oder weil
man die Lehre nicht versauen wollte. Wollen den Namen so. Der Schule nicht beflecken, wenn da was. Das war halt alles, also das Konzept ist, dass man da hingeht nach dem Abi, also kann, man kann auch, also und soll dann VWL studieren und wird weiter, macht weiter an der Schule für Wirtschaft, für Wirtschaftsjournalismus. Egal, ich habe das halt ernst genommen, kam vom Land und habe dann im Maritim in Köln bedient.
Naja,
und erster, also ich so mit Fliege und Anzug.
Gibt es da Fotos?
Nee. auf dem Weg zur Arbeit, ne, auch schon so, jetzt, das wird bestimmt jetzt interessant. Und die Ankündigung war, es war so ein Zuhälterball. Ich habe den Namen, es gibt so einen Club, wo alle sagen, ja, im Grunde sind da die ganzen Kölner Zuhälter.
Schäfers Nas, Dumse
Dünn. Weiß es nicht. Und dazu gleich. Aber ich gehe halt im vollen Livret da und ziehe die Tür, mache diese Türkette rein innen und ziehe die Tür zu und denke, fuck, die Schlüssel. Damals hat man nicht fuck gesagt, sondern hat irgendwie
Verdammt.
Potz Blitz oder so. meine Schlüssel. Und dann, ich muss da irgendwie, vielleicht komme ich da irgendwie jetzt. Und dann, ich weiß nicht mehr warum, aber da habe ich bei meinem Nachbarn geklingelt, gegenüber. Ob er so ein Ding hat, mit dem man nochmal in diesen Türspalt reinkommt, um diese Kette zu lösen. Mhm. Ja, dann wäre ich da vielleicht irgendwie reingekommen. Und ohne Witz, dann meint er so, ja, Moment. Und kam mit so einem Koffer. Und in diesem Koffer waren Geräte, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Und hat dann so einmal so mit so einem Blech irgendwas, Tür auf und dann, hier ist die. Pling. Und dann war die Tür offen. Und dann ich so, ja, danke.
Genial.
Was ist denn das? Ja, beruflich und so. Und dann meine ich ja so, Schlüsseldienst? Nö. Und das war Köln-Kalk. Also ich weiß nicht, wie Köln-Kalk heute ist. Wahrscheinlich ein aufstrebender Hipster-Bezirk. Oder?
Ist so ähnlich wie der Wedding, muss man sich das
glauben. Der eine oder andere.
Ja, alle sagen, es wäre im Kommen, aber es hält sich wacker dagegen.
Das Wedding, da fällt mir, das muss man sagen, muss man hier sagen.
Der Wedding kommt. Im Kommen.
Aber seit 20 Jahren ist der im Kommen. Ja, ja. Seitdem ich in Berlin lebe, kommt der Wedding.
Ja, aber das war toll da in Kalk.
Und dann warst du auf dem Zuhälter, dann hast du auf dem Zuhälterball gekillt.
Dann habe ich auf dem Zuhälterball gekillt und es war genau so. Und alle so, super Jochen, herzlichen Glückwunsch, das ist dein erster Job hier. Der Zuhälter, ich weiß nicht, wie das hieß, es waren aber definitiv auch Zuhälter da. Also Leute mit sehr viel Cash. Und ich als Neuling durfte dann natürlich nicht unten bei den Cash abwerfenden Leuten bedienen, sondern oben, wo die Kinder saßen. Ah. Also die Teenager von denen. Und ich werde es nicht vergessen, dann haben die halt Champagner bestellt zu einem Preis, wo ich einen Monat von gelebt habe damals und haben sich dann beschwert, wenn ich das nicht ordentlich präsentiert habe und so. Also wenn dann so, du bist so, weiß ich nicht, wie alt war ich da, 19, 20 und dann sagt da so ein wahrscheinlich illegal, sagen wir mal, der war 16, ja. Also ist gar nicht sauber präsentiert und die Flasche war dann halt ein paar hundert Euro teuer und so.
Sauber präsentiert.
Und das war ganz toll der Abend, weil die Kassen fielen dann aus. Also diese Bong-Systeme, mit denen man das habt ihr mal bedient, wie man das abrechnet. Und dann gab es so ein Chaos und am Schluss hatte ich so viel Geld übrig, dass ich einfach nicht abrechnen konnte. Und das war der erste und letzte Abend meiner Karriere als Kellner. Ich habe richtig gut verdient und ich habe gedacht, das mache ich nie wieder. Das ist das Schrecklichste überhaupt, was ich je erlebt habe.
Wie war dann
habe ich heimlich wieder geschrieben.
Aber wie war denn dann eigentlich das erste Mal Karneval für dich in der Stadt?
Ich habe Karneval, gut, dass du fragst, immer gemieden. Ich bin immer aus der Stadt geflohen, wenn Karneval war. Bis ich nicht mehr da gewohnt habe. Und dann war ich habe ich in München gearbeitet und dann hatte ich zufällig einen Kollegen, der so wie du so, der war dann so Vorstand von irgend so einem, was wie auch immer das da heißt. Und der hat mich dann, also ich bin wirklich immer, als Badener ist einem das völlig fremd, was da abgeht. Ja. Völlig fremd. Und der hat mich dann in den echten Karneval
eingeführt. Gibt es bei Baden nicht auch so Fasnacht oder sowas?
Ja, gibt es schon, Fasching. Ja. Ja. Aber das ist halt, ist ein anderes Universum, ja. Mhm. Und der hat mich in diese, der hatte dann so Bändchen oder so Chips oder was man da hat, dass man da in so Kneipen reinkommt, wo man als Tourist gar nicht reinkommt. Ja. Der war so, hier, guck mal, hab ich Bändchen besorgt. Das war so toll. Und ich war zweimal im echten Kölner Karneval, den ich gar nicht kannte. Also das ist ja unfassbar.
Absolut.
Und dann war ich jetzt aber, jetzt kriege ich immer so Einladungen vom, ich glaube, WDR. Ja. Dass man da auf so einem Wagen mitfahren oder auf irgendeiner Bühne sitzen soll.
Ja.
Und dann, Prinz, ich habe immer damit
geliebt. Prinz Jochen.
Karnevals Prinz immer Jochen. Damit, ich dachte, ich sehe dich schon. Nochmal diese, ich fand es richtig toll, so mit Kölnern dann, ja. In diesen richtig Deep, heißt es Deep Karneval?
Ja, heißt Deep Karneval. Deep Karneval. Bist du in den Deep Karneval gebladet? Genau.
Und das war, war sehr beeindruckend.
Hast du in Bonn, in Bonn ist ja genauso wie in Köln.
Doch, aber ja, nee, damals war ich dann nicht bereit. Erst als ich nicht mehr da gewohnt habe, dann hat man so eine Distanz, das kennst du vielleicht, nee, das kennst du nicht
mehr. Doch, kenne ich aus Hamburg zum Beispiel. Ich habe in Hamburg gewohnt und fand es ganz doof und seitdem ich nicht mehr da wohne, liebe ich es total.
Hm.
Nee, ich hat man ja. Manchmal ist es nicht die Zeit, wenn man vor Ort ist.
Ja, und da ist ja auch dann Shutdown. Also man kann dann entweder sich komplett reinstürzen oder es ist halt alles zu.
Naja.
Ich war dann auch auf der Journalistenschule, wenn man dann recherchiert hat, während Karneval, die haben halt nur gelacht, also wird keiner abgenommen und so, was wollen Sie hier eigentlich? Ich bin hier der Pförtner, hier ist, wissen Sie, warum rufen Sie hier an? Ja.
Das ist lustig, wenn man so ein Fremder, ich habe ja nie in Köln gewohnt, aber als ich nach München gezogen bin, so mit Anfang 20, und bei der Süddeutschen gearbeitet habe, beim Jetzt-Magazin, hieß es dann im September, am Dienstag oder am Donnerstag haben wir ja dann frei und wir haben ja dann unseren Tisch im Zelt so und so. Mhm.
Ja.
Und ich dachte erst, Mann, alle Leute machen einen Scherz und verarschen mich, den Hessen, bis ich kapiert habe, nee, keineswegs. Und ich finde eben, das ist ja so ähnlich wie, übertragen der Karneval in Köln. Mich fasziniert das ja, ich finde das ja dann großartig, weil du einfach merkst, die Leute meinen es ernst und leben das auch. Und das unterscheidet sie dann auch von allen anderen Städten oder so. Und ich fand das immer toll. Also immer so diesen Tisch dann, ich weiß gar nicht,
wie es heute auch mal gut. Ja. Ich bin ganz oft auch dann schon vormittags auf die Wiesen, wenn sie noch zu war, weil ich das geliebt habe. Ich liebe sowieso Kirmes, das ist so eine große Leidenschaft von mir.
Ja, ich find's auch.
Und dann bin ich da rumgelaufen, hab mir die Stände auch alle so angeguckt, während die so zu waren oder aufgemacht haben so langsam oder so. Und dann bin ich einmal zufällig, war ich so morgens um 11, also war auch, als ich in München gelebt habe, als ich ja studiert habe, stehe ich so morgens um 11 auf der Wiesn und laufe da so lang und dann ist an einem Stand gerade ein Empfang, so mit dem Bürgermeister von München, ich glaube, das war das Russenrad, wenn mich nicht alles täuscht, das ist so ein ganz kleines Riesenrad, das quasi nur so 5 Kabinen hat, für so Kinder eher, aber das gibt's halt schon seit es die Wiesn gibt, also seit 1900 oder keine Ahnung. Also es hatte da irgendwie sein 70, 80, 90-jähriges Jubiläum und deswegen haben die da morgens alle darauf angestoßen. Ich bin da so zufällig vorbei, hier wollen Sie auch einen Sekt? Ich so, ja. Und dann habe ich da morgens auf das Jubiläum des Russenrades angestoßen.
Ich habe mal ein paar Jahre direkt an der Wiesn gewohnt.
Ich auch.
Du auch?
Ja, Lindwurmstraße.
Nee. Ich habe die Straße vergessen. Oh, aber es war so eine Stichstraße zur Wiesn, wo alle so durch.
Dann ja, also Lindwurmstraße, Ecke, die U-Bahn-Station war Potschi-Straße.
Na, man ist ja nach der Wiesn auch immer in den Lindwurmstuben.
Ja, natürlich.
Hier in die Lindwurmstuben.
Richtig geil. Wie hieß diese Lindwurm? Ich habe gegenüber von der Lindwurmstube
gewohnt. Du hast gegenüber von der Lindwurmstube
gewohnt? Ja. Ich habe auch alle Fußballspiele da geschaut.
Was hat man denn mal gegessen? Da gab es irgendwie, das war so quasi der Döner Münchens, aber da gab es eben so.
Na, ich habe immer habe ich immer in dem, da am Sendlinger Tor im Keller, dieser Laden? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, richtig.
Der auch immer, wo du nachts um 3 hingegangen bist, um Schinkennudeln zu essen.
Man ging in den Bergwolf.
Der war noch eins weiter. Der
Bergwolf war viel zu hip.
Wenn man nachts aus irgendeinem.
Ja, eine Currywurst, weil es der einzige Laden war, der eine echte Currywurst in München
hat. Das war auch toll.
Der hat ja die Currywurst aus Duisburg exportiert.
Was gab es in der Lindwurmstube? Leute, ich.
Händel, man hat halt Händel gegessen.
Händel, danke.
Ja, sorry, gefüllte Händel.
Ja.
Diese gefüllten Händel waren super.
Händel.
Aber ich habe da in einem Laden am Sendlinger Tor habe ich immer Karsspatzen gegessen und Schinkennudeln habe ich immer im
am Viktualienmarkt.
Auch so ein Club. Damals war das noch so eine Assi-Spiegelunke und dann jetzt mittlerweile ist es ein Elektroclub. Wie heißt es denn? Jetzt fällt mir der Name nie ein. So ein total bescheuerter Name. So ein Club, der nachts noch auf hatte in München.
Aber was ich noch sagen wollte, ich habe wirklich am Oktoberfest gewohnt, also direkt.
Auf der anderen Straßenseite praktisch.
Der krasseste, was auch immer, diese krasseste Achterbahn, die es da gab, mit 5-mal überschlagen, die fuhr vor unserem Fenster vorbei. Und das war halt immer so, Oktoberfest, wie lange geht das, bis nachts um 11 oder so?
Genau.
Und du bringst die Kinder ins Bett und so, dann so alle 2 Minuten so, Leute, die so gefühlt an deinem Fenster vorbei. Was dazu führte, wieder musste ich die Stadt fliehen beim größten kulturellen Ereignis. Das Tolle war aber diese ewig, die bauen ja ein Vierteljahr auf, sag ich mal, weiß nicht mehr, aber ewig. Mhm. Und da gibt es eine Kantine auf dem Oktoberfest für die Leute, die da arbeiten, die auch öffentlich ist, wo man hingehen kann. Ganz toll. Wirklich besseres Essen als auf dem Oktoberfest, besseres Bier, es war richtig nice. Ja. Nur während des Oktoberfests waren wir dann, glaube ich, immer in Italien oder so, weil es unerträglich ist. So
ja, es gibt die, auch München ist ja auch wirklich selbst gespalten. Ja. Also die Münchnerinnen und Münchner selber. Also es, man ist ja nicht so, dass alle das so die Wiesen lieben. Ja,
diese ganzen Touristen mit ihren Lederhosen. Also ich habe dann beiden mal geheiratet gehabt damals und die.
Hattest du auch mal Lederhosen?
Ja. Ah, ja. Ja, aber das war eigentlich, also Jochen, du Tourist, ja, man als echter Bayer, das wird auch verachtet, halt diese Leute, die dann nicht so richtig wissen, wie es geht und dann rum. Und die echten Bayern sind halt ganz oft, haben sie das missachtet und sind dann auch eben extra nicht in echter Tracht rumgelaufen, weil sie es blöd fanden. Also meine, die Schwiegerfamilie kam aus Landshut und haben das, also es geht, ach, das geht nicht.
Wobei, also ich habe ja in den 90ern in München gewohnt und damals, in meiner Erinnerung zumindest, war das noch nicht so verbreitet. Also schon haben schon Leute Tracht getragen, aber es war jetzt nicht so. Das ging, kam erst so ein paar Jahre später. Mhm. Das ist richtig plötzlich so ein Jugendding, wo dann auch alle, das wirklich jetzt, dass es kein Spaß war, wenn man es nicht getragen hat.
Du musst die Schleife links tragen und so immer dieses.
Ja. Dann bist aber du unverheiratet. Aber so ein echtes Outfit ist ja unbezahlbar. Also so Hirschleder.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand auch immer, dass es dämlich aussieht. Also auch bei den Typen immer diese Lederhosen und ich habe mir dann
die Wadeln.
Ich meine, das brauche ich nicht.
Die Wadeln.
Pimpernel hieß der Laden, den ich meinte.
Pimpernel!
Aber klar. Und da habe ich immer am Tresen Schinkennudeln gegessen. Das war Pimpernel. Super. Da waren auch immer nur so Zuhälter und so.
Ja, da gab es so ein paar. Da, am Sendlinger Tor gab es doch auch diesen Laden, der so aus Spiegeln nur bestand, wo auch immer Rudolf Mooshammer aufgetaucht ist. Oh mein Gott, wie hieß denn der Laden? Also ja, irgendwie sowas wie irgendwas
mit Gold. Hat der mal eine Hundskugel gegessen? Ich versuche, ich google gerade einen Namen in meinem Gehirn von. Nee. Hundskugel war, glaube ich, das beste bayerische Essen. Und Fraunhofer war ganz toll. Das war eher so Fraunhofer. Habt ihr einen Fraunhofer? Kennt ihr Fraunhofer?
Ich glaube ja.
Das war so eine total verrauchte, ich sag mal, von Hippies betriebene, von Münchner Anarchisten betriebene. So habe ich das irgendwie. Richtig tolle bayerische Kneipe. Grüße gehen raus, die gibt es auch, glaube ich. Ja. Natürlich. Also es ist eine Institution.
Ganz kennt ihr das Johannes-Café in München?
Ja, natürlich.
Da habe ich gewohnt um die Ecke.
Nein. Ja, ja, da war ich auch
oft. In der Kirchenstraße. Johannes-Café war super. Und der Wirt hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Deswegen bin ich immer an meinem Geburtstag hinten und haben wir immer einen Schnaps getrunken.
Damals. Ja, haben wir eigentlich ständig in denselben Städten gewohnt? Also ich natürlich zu anderen Zeiten als ihr, aber.
Ja, offenbar, ne? Hä?
Aber was ja interessant ist, wir sind ja alle weit gekommen und wir rumgezogen, haben in verschiedenen Städten gelebt. Irgendwann waren wir ja alle in Berlin, vor allem ihr beide. Und jetzt ist natürlich für alle Alles Gesagt-Hörer wichtig zu erfahren, wie ihr beide euch kennengelernt habt.
Ah ja. Ah, das weiß ich noch.
Bitte, Jochen.
Also richtig kennengelernt, also so mal länger geredet. Mhm. Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, nee, ich weiß noch, das war, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und das muss ich wirklich sagen, also jetzt werde ich nie vergessen, irgendwie wurde bekannt, dass ich zur Zeit gehe, also Zeit-Online-Chef werde. Und ich glaube, eine der ersten Mails war von Christoph, den ich höchstens tangential kannte oder so. Und hey, schön, dass du jetzt hier anfängst und so weiter. Wir müssen mal essen gehen. Und dann sind wir essen gegangen in den
Pauli-Saal,
den ich natürlich überhaupt nicht kannte. Ja. Christoph ist ja so ein Hipster. Und ich so, das ist ja toll.
Jochen ist der letzte Mensch, der mich noch Hipster nennt.
In den Pauli-Saal, das ist ja fantastisch hier. Und das war dann richtig nett. Und ich muss sagen, das hat auch einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, weil Christoph grundnett ist. Ja. Also so ein, hat für mich ganz stark den Anfang auch geprägt. Ach, so sind die da. Guck mal, der meldet sich von selber. Ja, das ist ja so. Und will mal was wissen. Das fand ich, so haben wir uns kennengelernt.
So haben wir uns kennengelernt an dem Abend. Und ich fand es auch gleich an dem ersten Abend. Ging mir ganz genauso. Und seitdem.
Wieso hast du ihm denn die Mail geschrieben? Weil hast du einfach gedacht, Otto ist neu, den gucke ich mir mal an.
Nee, ich habe mich auch wirklich gefreut. Wir sind uns einmal kurz vorher in München mal begegnet.
Ja, wahrscheinlich beim DLD oder in so einer Konferenz.
Bei irgendeinem
BND?
Beim BND damals wurden wir beide vernommen.
Das wollten wir doch nicht verraten, aber das wollten wir auch Jochen.
Diese Cracker-Sache ist nochmal zurückgekommen.
Ja noch mal
aber jetzt mal Schluss mit lustig, Mr. das muss Pokémon geschnitten werden.
Krass. Also wir reden später über die Outtakes.
Gut, wir kennen ja die Produzentin dieses.
Also es war ein sehr nettes Gespräch, aber ich kann kein Wort davon frei. Naja, aber.
Beim DLD, also DLD, tatsächlich.
Also der Digital Live Design hieß das damals, heute heißt es nur noch DLD. Konferenz.
Und da waren wir uns mal kurz begegnet. Das ist ja manchmal so, dass man Menschen Wir standen nur auf irgendeinem Empfang. Ich sehe doch das vor mir und wir kamen so miteinander ins Gespräch. Ich weiß auch nicht mehr, worüber wir geredet haben, aber ich hatte wirklich damals, dachte, der ist nett. Ja. So einfach, Bauchgefühl. Ich wusste nichts weiter, der ist nett. Und deswegen habe ich mich erinnert und dann habe ich ihm geschrieben. Und
jetzt haben wir so viel Lebenszeit schon miteinander.
Aber es gibt ja Netto-Lebenszeit.
Ja, ich würde sagen, also nicht, ja.
Ich hab ja auch einen Artikel gefunden, in dem steht, es ist fast unmöglich, jemanden zu finden, der etwas Schlechtes über Jochen Wegner sagt. Stand mal in einem Artikel drin.
Ach, ich kenne schon Leute.
Und da stand auch drin, die härteste Kritik, die man über dich von jemandem hört, der dich kennt, wäre, er ist etwas rätselhaft.
Ja, was soll ich sagen? Ja. Das lasse ich mal so stehen. Das müssen wir, glaube ich, nicht schneiden. Das hast du gut recherchiert.
Ich habe eine wahnsinnig lustige Sache gefunden. Ich habe einen alten Fragebogen gefunden, den du ausgefüllt hast.
Gesagt. Oh nein, man soll sowas nie machen.
Und das ist von 2007, glaube ich,
gewesen. Ach Gott sei Dank, das ist schon so lange her.
Es ist so witzig, weil die Überschrift unter anderem, was sie dann auch als Überschrift genommen haben, ist, dass du gesagt hast,
habe ich nie gesagt.
Dass eine deiner größten Schwächen wären Prognosen.
Ah ja, das stimmt.
Dass du super oft auch in der Jetzt und so hättest du eine Prognosenrubrik gegeben, wo du Ende des Jahres deine Prognosen fürs nächste Jahr gesagt hättest und du hättest immer daneben gelegen.
Komplett, aber es ist wirklich so, immer noch so. Es ist wirklich so.
Aber was ich die besondere Pointe finde an diesem Artikel, die nächste Frage war nämlich, was wird so das nächste große Ding? Und hast du gesagt, Neon und StudiVZ, gibt's beide nicht mehr.
Sehr geil.
Ja. Ah, 2007. Ja, 2007. Ich vermute, dass ich diesen Fragebogen ausgefüllt habe, weil wir damals das Zeitmagazin neu gestartet haben. Ja. Und es war tatsächlich so, dass irgendwann eine Kollegin aus dem Verlag zu mir kam, muss wahrscheinlich 2006, 2007 irgendwann Anfang des Jahres gewesen sein, Stefanie Hauer, die sagte, es gibt eine ganz neue Methode, wie man mit jungen Leserinnen und Lesern kommunizieren kann. Es gibt jetzt sowas wie StudiVZ. Und das läuft so, dass du kannst da so ein Chatroom anmelden, Donnerstag, Nachmittag, 15 Uhr. Und dann kannst du ein Thema angeben und dann kommen die Leute dahin und dann kannst du direkt mit denen kommunizieren. Und man erzählt es ja heute so ironisch, aber ich war damals wirklich so, dachte, was ist das? Ja. Und dann haben wir das auch gemacht. Also und StudiVZ ist ja, es gab ja mal diesen Moment, dass StudiVZ in Deutschland so groß war, dass Facebook nicht durchkam.
Ja, die haben Shares dann angeboten.
Ja.
Wie wir uns erinnern.
Genau. Also ja, StudiVZ und Neon, ja. Neon ist, man muss es wirklich sagen, ich habe nie bei Neon gearbeitet, aber die Geschichte von Neon begann ja damit, dass die Süddeutsche Zeitung das Jetzt-Magazin zugemacht hat, bei dem ich ja auch ein paar Jahre gearbeitet habe.
Stimmt, das war quasi ein Quasi-Nachfolger, stimmt.
Genau, und dann ist praktisch die gesamte Redaktion, die entlassene Redaktion von der Süddeutschen zu Gruner gewechselt und hat dann Neon gegründet. Also insofern gab es in Neon auch noch Rubriken, die ich bei Jetzt mir überlegt hatte. Lernen von den Alten zum Beispiel.
Ah, legendär. Das bist du? Wusste
ich gar nicht. Ja. Wirklich? Hatten wir bei Jetzt eingeführt und lief dann bei Neon noch weiter. Und also das deswegen.
Und du bist aber nicht hingegangen.
Ich war dann schon nicht mehr da. Ich war dann damals schon ein paar Jahre beim Tagesspiegel hier in Berlin.
Ich habe ja so das muss 2004 gewesen sein oder so, die Ecke, habe ich ja mal ein Bloggerstipendium von jetzt.de bekommen.
Bloggerstipendium. Also man muss wirklich sagen, jetzt, und ich bin also vollkommen unschuldig daran, aber jetzt war so weit vorne, auch was das Digitale betrifft, jetzt war auch, glaube ich, das erste Magazin in Deutschland, das eine eigene Webseite hatte. Und ich weiß noch, an meinem allerersten Arbeitstag, das war Anfang 1996, verabschiedete sich, zufälligerweise, gab es ein Abschiedsfest abends, der Online-Chef von jetzt, also der war einfach der Redakteur, den einzigen, den es gab damals für Online, verabschiedete sich mit dem Satz zu mir und sagte, er geht jetzt zu Microsoft, weil Print ist tot. Und man merkte einfach, dass da gab es Leute, also niemand hat ja gewusst, was eine Online-Redaktion ist, also damals. Und wir wussten auch gar nicht so genau, was wir auf dieser Webseite machen sollten. Also es gab gar kein Verständnis, also was veröffentlichen wir, eigentlich neben den Artikeln natürlich und so. Und wir haben damals die Jungs in der Redaktion haben damals Tipkick gespielt vor allem. Wir bekamen nämlich von dem Hersteller von Tipkick, der glaube ich aus Nürnberg kommt, so einen Turniertisch geschickt, also einen Tipkick-Turniertisch. Und wir saßen damals, die Redaktion war in der Hackenstraße in so Altbauwohnungen und wir haben also einen Raum einfach freigeräumt, also einen Büroraum und haben da diesen Tipkick-Tisch reingestellt. Und also die Kollegen, also wer war da alles dabei? Andreas Bernhard und Christian Seidel und Marc Deckert und viele andere mehr. Wir haben einfach in allen Pausen Tippkick gespielt. Mhm. Und das war im Grunde genommen, wie du als Kind auch Tippkick gespielt hast, nur plötzlich jetzt als junger Erwachsener und einfach jeden Tag. Also wir haben wirklich trainiert wie die Irren. Und wir wurden auch irgendwann richtig gut und haben dann sozusagen eine Tippkick-Tabelle auch dann online gestellt bei jetzt.de. Man wusste ja nicht, was man da sonst draufstellen soll. Und irgendwann bekam eine Anfrage von Tippkick, ob wir denn nicht Lust hätten, mal gegen die Tippkick-Profis zu spielen. Mhm. Also es gab dann ja so Tippkick-Weltmeister und so. Ja. Und wir haben dann auf der Popcom in Köln, weil wir schon davon gesprochen haben, mal habe ich dann mal die Ehre gehabt, gegen den amtierenden Tippkick-Weltmeister zu spielen. Und ich habe ein knallhartes 2:2 verteidigt.
Quatsch.
Ja.
Wie?
Ja, also mit allen Mitteln, die man bei Tippkick als Torwart haben kann und Zeitverzögerung und
alles. Fußballfeld wegziehen.
Ja. Aber so, ach genau. Aber das ist mein größter Tippkick-Moment.
Man muss ja auch sagen, man darf einen Tippkick nicht spielen. Viele Leute verwechseln das immer mit Kickern.
Nein, das ist nicht
Kickern. Tippkick ist ja was ganz anderes. Das sind diese Figuren, die man so von Hand auch schiebt, frei auf dem Feld sozusagen, die diesen Knopf auf dem Kopf haben.
Es ist tatsächlich, also Kickern ist ja wirklich eine eigene Sportart. Also ein eigenes, hat ja mit Fußball eigentlich nicht so viel zu tun, weil es ganz anders funktioniert. Liebe ich auch. Ich liebe Kickern. Und immer mit Festhalten, natürlich nicht mit Drehen.
Natürlich
nicht. Aber Tippkick ist relativ nah am echten Fußball. Also an dem
Ball, so, Bälle Finger, anschneiden. So Fingerboards, für, so ja, nah, genau. Analog zu so Fingerboards und Skateboards.
Ja, und du kannst halt so Bälle anschneiden und kannst so Zitterbälle spielen und naja, so war das bei jetzt damals.
Und wie kam dann die Entscheidung zusammen, einen Podcast zu machen?
Wir waren zusammen essen, wieder mal. Das
komischerweise gestern in dem Podcast erzählt, jetzt musst du es nochmal.
Also wir waren zusammen Abendessen in der Torstraße in einem italienischen Restaurant, das damals relativ neu war. Und
wie hieß denn das nochmal?
Das ist schrecklich, denn ich hatte gehofft, dass du es nicht ansprichst. Ja, so ähnlich, ja.
Wie hieß das?
Ja, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Doch, das heißt, ich war auch nie wieder da, es war toll.
Doch, es war sehr gut.
Es war sehr gutes Fleisch, gab es da.
Ja. Sehr gutes Fleisch, der Wein war auch gut.
Der Wein war gut und viel vor allem auch. Also wir haben, glaube ich, doch mehr als eine Flasche getrunken. Und haben uns, glaube ich, über Interviews unterhalten, oder? Ich glaube, so ging das los. Über Podcast auch geredet. Ja. Also was kann man denn als Podcast machen und so? Ja. Und Podcasts sind jetzt werden jetzt wieder größer und so. Und Jochen hat übrigens damals auch schon sehr geschwärmt von Gästeliste Geisterbahn. Also weiß ich noch, dass wir an dem Abend auch gesagt haben, Jochen meinte, er hört die immer so gerne, Gästeliste Geisterbahn und so. Ja. Das ist so ein freies Format. Ja. Und dann haben wir uns eben darüber unterhalten, dass eigentlich Interviews heute, egal ob die jetzt digital erscheinen oder im Fernsehen laufen oder Print, immer so extrem formatiert und eingeschränkt sind. Also durch den Platz oder durch die Zeit und alles ist immer formatiert und vorgegeben. Und das ist eben ja früher mal, als wir so ganz klein waren, so im Fernsehen nach Sendungen gab mit Open End Talkshows. Und dann haben wir so
kam später der Abend.
Ja, genau. Mit Dietmar Schönherr.
Genau.
Und so kam mir, glaube ich, Schritt für Schritt auf die Idee, wie wäre es denn eigentlich, einen Podcast zu machen, einen Gesprächspodcast, der unendlich ist, der einfach nicht aufhört. Bei dem nur der Gast sagen darf oder die Gästin, es ist vorbei und wir wissen eigentlich gar nicht, wie lange es dauert. Und genau, und so haben wir uns da so, also man muss sagen, wir waren nicht mehr ganz nüchtern, als wir uns das überlegt haben.
Ja, aber wir haben es sehr ernst genommen, das weiß ich noch. Auch bis eben die wichtige Frage war, was ist, wenn der Gast nicht aufhört.
Richtig,
Und dann, weiß ich noch, dann haben wir gesagt, dann schlafen wir in Schichten. Genau. Das werde ich nie vergessen, weil das...
Das war total ernst.
Das war ganz ernst. Wir hören nicht auf. Und wenn du jetzt kein Schlusswort sagst, dann läuft es halt weiter. Und dann schläft erst Christoph, dann schlafe ich. Und
stimmt.
So.
Auf dem Feldbett um die Ecke.
Ja. Wir geben nicht auf. Und wir haben das ja dann nie, also die Leute brechen ja doch irgendwann zusammen. Ne?
Also selbst Rezo ist nach knapp 9 Stunden oder
in diesem Zimmer hier, Zimmer hier. Ich weiß noch, er saß dort, wo jetzt diese Zimmerpflanze steht, ist irgendwann konnte nicht mehr. Ne?
Ja, man kann auch wirklich irgendwann nicht mehr. Und aber also interessant, es ist nie passiert. Also es hat jeder Gast und jede Gästin das Schlusswort gesagt, bis auf Ai Weiwei.
Genau.
Ai Weiwei, die Hörerinnen und Hörer, die diese Folge zu Ende gehört haben, wissen es. Ai Weiwei hat kein Schlusswort gesagt, er ist einfach irgendwann aufgestanden und gegangen und meinte, wir können uns ja anderweitig nochmal weitertreffen. Und seitdem läuft dieser Podcast.
Ja.
Also das ist also ja.
Wir nehmen noch Jahr auf, gewesen. Wir haben jetzt quasi den ersten Promille veröffentlicht mal und werden den irgendwann weiterführen.
Ja. Und man muss wirklich sagen, also das war im vergangenen Sommer, als es mal kurzzeitig auch mal ja besser aussah bei der Pandemie. Deswegen konnten wir uns unter freiem Himmel in seinem Studio.
Das war toll. Ich wusste unter der das Erde. Gar nicht. Ja. Dass, also ich war da nie
vorher. Ich war da auch nie vorher. 4 Meter unter der Erde hatte der so einen Raum, eine Art Hof, der aber hat ihn natürlich immer noch mit offenen, freien Zugang zum Himmel. Ja. Also man saß draußen, aber doch im Keller.
Wie so ein Brunnen. Also es war wie ein riesiger Brunnenschacht. So Murakami-artig, wer ja Mr. Aufziehvogel gelesen hat. Also man sitzt am Brunnenschacht und denkt nach die ganze Zeit. Und das Gebäude, ich habe ja jahrelang in der Corinna-Straße gewohnt, auch mal, wo auch Maria, die berühmte Produzentin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sonst stelle ich es euch mal vor, also Maria aufgewachsen ist, Corinna-Straße, und das ist ja quasi 500 Meter, 300 Meter weiter, war immer schon das Studio von Ai Weiwei in den Brauereikellern. Und das sind ja irgendwie so gefühlt 10 Meter hohe Decken, so Tonnengewölbe. Ich bin fassungslos, wie toll das da war. Das werde ich nie vergessen. Also es ist wirklich so Murakami-artige Atmosphäre.
Und man muss sagen, er war auch der erste, einer der ersten Gäste, der vollkommen beleidigt war über unser Catering.
Alter Schwede.
Also Jochen, so also wir machen das Catering immer abwechselnd, und bei der Folge war Jochen dran und hatte also recherchiert, dass Ai Weiwei mit seinem Sohn regelmäßig in ein chinesisches Restaurant um die Ecke geht. Und
wie heißt das noch? Richtig gut, fuck.
Ja, und das
verflixt, wollte ich
fällt
sagen.
Dir gleich ein. Potzblitz.
Fällt mir gleich ein.
Und wir hatten, also war also ganz stolz, wurde also dieses Catering.
Yumcha Heroes. Yumcha Heroes.
Und Ai Weiweis Assistent, aber er selber auch, sagte dann, aber sie hätten doch darum gebeten, dass es Eisbein gibt. Und
bei 35 Grad, also im Sommer.
Und wir haben dann alle, Jochen und ich haben dann so hahaha gelacht und so und schauten ein vollkommen ernstes Gesicht, ja. Und dann begannen wir also mit der Aufnahme dieses Gesprächs, und das Gespräch lief auch ganz okay. Und jedenfalls kam dann irgendwann der Moment, aha, man könnte jetzt doch ein bisschen was ernten. Er so, nö, ich werde hier nichts essen. Und wir.
Ich habe doch was ganz anderes geordert. Und so war das natürlich nicht, sondern es war so, ja, also ist egal.
Jedenfalls stand das Catering im Nachbarraum.
Großartig.
Und also Jochen und ich haben dann halt so ein bisschen gegessen. Und das Einzige, was er gemacht hat, also Ai Weiwei gemacht hat, er hat ab und zu mal von meinem Teller einfach gegessen, also ohne zu fragen. Aber immer nur so ein bisschen, als ich ihm den Teller rüberschieben wollte, meinte er, nee, ich esse ja hier nicht. Und dann, also nach, weiß ich nicht, 5 Stunden oder was, sagte er, er müsse jetzt doch zum nächsten Termin. Und also sagte dann eben nicht das Schlusswort.
Ja. Hat er keins festgelegt.
Stimmt, er hatte noch nicht mal eins festgelegt.
Nee, er hatte keins festgelegt. Er hat sich geweigert, weil er keine Regeln beachten möchte.
Ja, genau.
Hat er gleich gesagt, ich lege kein Schlusswort fest. Und ich dachte schon so, oh.
So ging es schon mal los.
Ich komme ja aus dieser Nummer raus.
Und dann, unvergessen, stand er auf und sagte, ich habe jetzt den nächsten Termin und müsse jetzt wirklich sofort los. Und stand auf und ging. Und Jochen, Maria und ich saßen also an diesem kleinen Tisch, an dem wir da das Gespräch geführt hatten, und redeten einfach weiter. Klar, also das Gespräch lief ja weiter und unterhielten uns auch, wie es so war und so. Und irgendwann in unserem Rücken hörten wir plötzlich so Gabeln und Messergeklapper und drehten uns um. Und da war Ai Weiwei, der mit 2 Assistentinnen sich über das Catering hermachte. Und also ordentlich, also in aller Ruhe da also am Tisch stand und so, das aß. Und wir winkten ihm dann auch nochmal zu und er winkte zurück.
Es ist wirklich exzellent, Yumcha Heroes.
Kann war ich auch sehr empfehlen. Gut, wirklich sehr gut. Und dann ist er verschwunden und seitdem haben wir ihn nie wieder gesehen.
Da hat er hat sich nochmal gemeldet. Ne? Er wollte, dass wir nach Portugal kommen. Am
Tages.
Peak der Pandemie.
Ja, zurzeit auch nicht so gut. Aber eines Tages werden wir werden wir das Gespräch fortsetzen.
Natürlich. Ja. Das muss ja noch das Schlusswort.
Ja, eben. Muss er überhaupt nochmal festlegen. Ja.
Was ist eigentlich das Schlusswort heute?
Ich weiß auch nicht.
Das ist das Schöne, dass ihr hier frei seid. Hier gibt es kein Schlusswort. Ach so. Ich entscheide einfach, wann es zu Ende ist.
Ach so.
Also fast frei.
Fast frei. Aber übrigens, das wollte ich noch sagen, was ja auch dazu gehört, dass wir es unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen, ist nicht nur, dass wir alles zu snacken und zu essen und so weiter besorgen.
Wir haben doch gesagt, sag mal, gibt es eigentlich irgendwas,
wo wir uns... Sondern, dass wir auch überlegen, wer so Vorbilder oder Idole oder Orte sind, wo sich unsere Gäste wohlfühlen oder so. Und die dann ausdrucken und ihnen hinstellen. Und damit ihr euch hier wie zu Hause fühlt und so wohl fühlt, wie ihr es euch nur an diesem Ort fühlen könnt, haben wir extra dieses Foto von Maria in einer Aufnahme gemacht. So wie Maria euch immer anguckt, wenn sie euch aufnimmt.
Aber es stimmt. Und sie, also das Foto steht auch exakt an der Stelle, an der Maria sitzt.
Da haben es dann auch extra dahingestellt.
Ja.
Damit ihr euch wie in einer... Wie zu Hause.
War das bei einer Aufnahme? Nee.
Wie bitte?
War das bei einer Aufnahme?
Nee, das haben wir, glaube ich, gestern
gemacht. Habt ihr gefaked?
Ja.
Hat mir gesagt.
Ja, aber schön gefaked.
Ja. Ja. Das Grüße. Muss ich natürlich noch unbedingt erwähnen. Nicht, dass
jemand Grüße, ja, ich erkenne mal an der Brille, von aus welcher Phase.
Ja, klar.
Das ist dieses Jahr, die Brille ist dieses Jahr, glaube ich, ne? Dachte ich noch.
Ja, die haben wir bei diesem koreanischen Brillenladen da am Rosenthaler Platz geholt.
Ah ja?
Da habe ich eine Brille auch geholt. Da ist doch dieser Laden, wo die diese durchsichtige Produktionsstraße haben.
Ah,
weißt du?
Ja.
Rosenthaler Platz, also da die Straße rein.
Ja.
Und da haben wir unsere
Brille. Sehr fancy, ja. Sehr
fancy. Jetzt habe ich natürlich noch etwas ganz Besonderes vorbereitet, beziehungsweise vorbereiten lassen von meiner Umfeldrecherche Frau Maria Bogelberg. Und zwar ein kleines AB-Spiel.
Ach, nee.
Der Klassiker aus dem Alles-Gesagt-Universum. Und den müssen wir natürlich ja auch spielen. Deswegen, es sind, glaube ich, 30 Fragen. Deswegen hat jeder von euch drei weiter Joker. Sagt ihr auch immer, 10% sind Joker. Also dreimal dürft ihr weiter sagen, ansonsten müsst ihr euch entscheiden. Snooze oder aufstehen?
Ja, antworten wir abwechselnd.
Ihr müsst beide antworten.
Also.
Hattet ihr jemals zwei Gäste? Nee, hattet immer nur einen Gast, ne?
Aus Prinzip nicht bisher. Nee.
Nein. Ja. Also dann müssen wir es jetzt.
Aber erinnerst du dich, das Känguru?
Stimmt.
Nee, also in der Känguru-Folge.
Der hat euch auch gefragt.
Hat er uns doch, war da nicht, hatten wir nicht
ein AB-Spiel? Hat er es auch umgedreht, ja.
Aber hat er euch abwechselnd gefragt, oder?
Ich meine, ich hab's vergessen.
Ich hab's auch vergessen.
Nee, es war irgendwie so, dass wir gleichzeitig antworten mussten.
Okay, also probieren wir das jetzt auch.
Also Snooze oder aufstehen?
Aufstehen.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Keine Zeit.
Ja oder vielleicht?
Ja.
Teilen oder haben?
Teilen.
iOS oder Android?
iOS.
Eingeschweißte Biogurke oder Aubergine?
Aubergine.
Messi oder Kondo?
Messi.
Messi oder Ronaldo?
Messi.
TV oder Netflix?
Netflix.
Luke oder Hahn?
Luke.
Hahn.
Baerbock oder Merkel?
Merkel.
Impfpflicht oder keine Impfpflicht?
Weiter.
Monogam oder mir doch egal?
Monogam.
Morgens joggen oder abends joggen?
Morgens.
Duschen oder baden?
Duschen.
Baden.
Weiß oder rot?
Weiß.
Weiß.
Weiß oder Rosé?
Weiß.
Rosé.
Christoph oder Jochen?
Jochen.
Christoph.
Bonsai von Maria pflegen lassen oder gar nicht pflegen lassen?
Von Maria pflegen lassen.
12 Minuten oder 9 Stunden?
9 Stunden.
Japan oder Costa Rica?
Japan.
Slack oder E-Mail?
Slack.
Korkenzieher oder Kellnerbesteck?
Korkenzieher.
Habt ihr Glück gehabt. Bestellen oder kochen?
Bestellen.
Kochen.
Zoom oder Meetingraum?
Zoom.
Meetingraum.
Zoom oder spazieren?
Spazieren.
Zoom oder Wohnzimmerstudio?
Wohnzimmerstudio.
Früh raus oder spät ins Bett?
Früh raus. Und spät ins Bett, genau, eigentlich, oder? Eigentlich beides. Spät ins Bett und früh raus.
Ja. Batterie oder Wasserstoff?
Wasserstoff.
Wasserstoff. Habe ich mittlerweile gelernt im Podcast.
Und jetzt heute auch.
Danke, Chris.
Bitte.
Heute keine ganz uninteressante Frage. Trump oder Putin?
Habe ich bei Ian McEwan, schaue ich mir die Antwort natürlich
an. Ja, aber es gibt ja eine.
Also.
Jetzt muss ich sagen Trump.
Ja.
Nochmal extra. Nein, man muss sagen, wann auch immer dieser Podcast kommt, wir haben gestern einen Putin-Gastbeitrag veröffentlicht.
Ja.
Auf online und bald auch, also morgen kommt der gedruckt.
Trump.
Jetzt würde ich eben sagen Trump, weil Putin hatten wir ja schon.
Meinst du, der ist in der Lage, einen längeren Artikel zu schreiben?
Ja, ich weiß nicht, ob diese Artikel, wie viel davon
aus jemals der Feder des jeweiligen
Fotos sind.
Liebe Männer, das war ein riesengroßer Spaß. Ich fand es ein ganz wunderschönes Gespräch. Schön, dass wir alle in so einer ähnlichen Generation sind und diese Erinnerungen alter Männer teilen konnten.
Danke dafür. Oh Gott.
Wir können jetzt noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen was zu schnappern. Ihr könnt auch Madeleines noch mitnehmen.
Ah,
ich habe sogar extra noch Côte d'Or Schokolade besorgt.
Ja, lieber, da gucke ich schon die ganze Zeit.
Aber musst du mal kommen,
willst du die dunkle oder willst du die
helle? Niemand will die dunkle Schokolade.
Also man muss wirklich sagen, exzellentes Catering.
Ja. Das Catering war super. Danke für die Einladung. Es ist schön, wieder mal in unserem Wohnzimmer zu sein.
Ja, war schön mit dir.
Indem du dich hier breit machst. Ne?
Ja, das, ich danke auch sehr dafür, dass ich das hier nutzen durfte.
Aber wir kommen jetzt bald wieder. Ne?
Jetzt geht's wieder los.
Wieder hier, Und sobald wir vor Ort produziert. Vielen Dank an Lisa, die hat heute produziert.
Danke, Lisa.
Danke, Lisa.
Und ja, also, sollen wir Maria noch mal reinholen?
Ja, vielleicht, bitte.
Vielleicht will unbedingt.
Ich guck mal. Warte mal. Ist sie denn da noch?
Ist ja nebenan. Ich hol sie mal schnell. Maria! Du musst zum Abschluss
nochmal reinkommen. Wir sind gerade das AB-Spiegel hier.
Die echte Maria ist da.
Ist das dein Federstamm?
Wir haben ja die ganze Zeit dein Foto, an der Stelle, wo du normalerweise sitzt, mal dein Bild angeschaut.
Ja.
Hattet ihr Spaß?
Ja, sehr.
Ja.
Ich hätte nie damit gerechnet, worüber wir alles geredet haben. Das spricht sehr für das Gespräch.
Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, aber wir können da ja nochmal alles freigeben.
Ne? Also vor allem, eine Sache muss raus, dass Jochen und ich uns beim BND kennengelernt haben.
Ja.
Das, das müssen so wir natürlich rausschneiden.
Wie lang laufen wir eigentlich? Das fragen wir uns immer, wie lang sind wir denn schon?
Das war nach ungefähr 10, anderthalb Stunden.
Also nach 10 Minuten ungefähr.
Das muss raus. Ja. Das muss raus. Alles andere kann drin bleiben.
Freust du dich wieder hier mit Beider und Stettler zu sitzen?
Noch tue ich es ja nicht. Das ist ja für mich jetzt quasi so ein bisschen der Aperitif.
Ja.
Ach, ist die richtige Antwort.
Wenn du sie wieder so vor der Wand des Studios siehst und so, da kommen da wieder Gefühle auf.
Immer, wenn ich die beiden sehe.
Ja. Same.
Ja, wir müssen bald wieder hier aufnehmen.
Ich glaube, wir haben nächste Folge.
Ja. Könnte sein. Ich glaube, in 4 Wochen seid ihr hier.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Aber
Und dann kommen die ganz großen Gefühle. Heute bin ich noch.
Heute ist es noch vorsichtige Gefühl.
Ja. Dann vielen Dank, Maria. Und danke, dass du da warst. Ja, ganz lieb von dir. Danke, dass ihr da wart und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei der Nils Bokeberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Give me a